Habt ihr Hunger, Jungs?
Was?
Ja, was? Habt ihr Hunger?
Nee,
okay, gut. Ja, aber dann vielleicht zum Mittagessen, weil ich habe gesehen, auf dem Weg in dieses Büro ist mir ein neuer Laden aufgefallen, der den wunderbaren Titel Dönerflix.
Ja, Dönerflix. Ja, das ist neu. Das ist neu, tatsächlich. Es gibt ja hier in Köln diverse Dönerkettenläden, die benannt sind nach Serien.
Nach Netflix-Serien.
Gezielt Netflix-Serien. Wir haben hier Döner Game.
Was oh ja.
Das sind ja auch noch nicht mal Wortspiele.
Nee, kann
Wortspiele werden. Aber die haben einfach aus Squid Game haben die Döner Game gemacht. Ja. Und das Lustige ist, also es gibt auch Haus des Döners, kennt man ja. Also, alles übrig, wir werden nicht bezahlt von denen.
Ja, ich
wir sind
direkt,
ein Film-Podcast. Döner
Game kriegt von mir eine Wertung von 3 von 10.
Ja, das ist ein mieser
Falafel-Sendung.
Haus des Döners ist höchstens so eine 3,5 von 10. Und die Sache ist, ich bin wirklich, also ich, das, es gab wirklich diese verfluchte Situation, in der ich mit meinen Eltern durch Köln gelaufen bin. Die haben mich besucht. Und da war so eine aufgeblasene Figur, so ein Werbeding.
Das
so ein
Werbeding.
Genau so. Und das war halt so ein maskierter Wächter aus Squid Game mit so einer Maske, ne, mit einem Viereck drauf oder was auch immer. Und mein Vater hat das angeguckt, und das war riesig, das Ding, ne? Und hat wirklich gesagt, ah, das ist das Ding von den Dönerbuden. Also, der kennt Squid Game nicht, aber Döner Game und denkt, dass die Dönerkette diese maskierten Wächter erfunden hat.
Ach, das ist so.
Und jetzt gibt's Dönerflix.
Aber ja. Hat dein Papa dann noch Stranger Things?
Ja, der hat eine Schelle bekommen.
Hat er noch Squid Game geschaut dann?
Ich glaube, ich bezweifle es sehr stark.
Ich frage mich, was man noch so machen kann. Ich finde Stranger Döner, finde ich. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Oder Wens Döner.
Wens Döner finde ich gut.
Wens Döner. House of Döner. Weil es gibt ja Haus des Döners.
Ah, okay.
Und jetzt auch House of Cards. House of Döner.
Oh. Aber guck mal, wenn.
Oder Döner of Cards.
Es gab doch so einen Streit. Es gibt ja noch auch Lord of Döner.
Ja.
Und es gibt Haus des Döners.
Ja.
Und vielleicht können wir noch Haus des Dürrems machen.
Falls sich
noch jemand übrigens, es gibt sogar noch Haus des Gyros.
Das gibt es.
Das gibt es. Also das gibt es wirklich noch. Also die haben wirklich so alles abgedeckt. Ich finde das.
Ich finde Haus des Döners finde ich nicht so gut, aber Haus des Gyros finde ich. Das hat was.
Aber oder wie wäre es mit sowas richtig Wildem? Sowas wie Beasts of No Döner.
Oh.
Beasts
of
ja. Also so in die Richtung die
Filme. Ja, der Döner wird beworben mit Kindersoldaten, so, die dann vor dem Laden stehen
oder
und dich zwingen reinzukommen.
Oder einfach
so als Gags, als PR-Gag.
Oder einfach so Marriage-Döner, einfach so ein Scheidungspapier, einfach so, weißt du, du kriegst deinen Döner in so Scheidungspapieren so richtig schön
absolut
serviert. So,
ja.
Ach, nee, also ich finde auch wirklich so dieses Dönerflix, der wirbt auch so mit, einfach mit Netflix und so mit Walter White wieder so ein Döner in der
Hand. Nein, echt?
Ja, es ist wirklich, es ist so ganz, ganz absurd. Aber ich glaube, das können die auch nur. Also das können die nicht so ganz offiziell machen, weil online findet man dazu nichts, sondern nur wenn man an dem Laden vorbeigeht, gibt es da diese wirklich Netflix-Bilder.
Also in meiner Fantasie gab es auch immer so eine kleine Bäckerei, die so die handgemacht ist, die familiengetrieben ist oder was auch immer, und die aber so ein sehr modernes Design hat und sich Baking Bread nennt. Und ich wette, irgendwo in New York oder irgendwo in den USA gibt es das auch schon. Ich kann ja nicht der Erste sein, der diese Idee hat. Aber dann halt so Breaking Bad themed, ne?
Ja, aber
es könnte auch sein, dass es nicht so cool ist, wie es mir
oder vorstelle. Ich finde Breading Bad.
Breading Bread, ja. Sehr gut, Jonas. Das war ein Top-Gag. Ich gebe dir 10 von 10 Punkten dafür.
Dankeschön. Ich will, dass so in Zukunft immer so eine Fanfare kommt, wenn ich so einen guten Gag mache.
Ja. Ey, liebe Leute da draußen, die vielleicht darüber nachdenken, Dönerketten zu eröffnen. Wir sind eure Leute. Also, ihr könnt uns gerne engagieren. Ich mache das sogar wirklich pro bono.
Ja, für einen Döner.
Für einen Döner. Ich denke mir neue Namen für euch aus. Passend zu Netflix-Serien oder Netflix-Filmen. Das ist wirklich, the sky is the limit.
Ja, wir designen euch auch eure Websites, eure Flyer, alles, machen alles.
Alles in Dönerland. Stell dir mal das Logo
so
vor.
Das
verkauft sich.
Das ist wirklich gar nicht so schlecht. Aber ich frage mich auch, warum die noch nicht so, also warum die sich nur auf Netflix spezialisieren. Ich finde so in Deutschland, gerade in Köln, könnte man auch so andere Streamingdienste wie RTL Plus abgreifen und einfach so gute Döner, schlechte Döner machen.
Ja.
Ja.
Also auch noch großer Fan. Vielleicht können wir das öffentlich-rechtlich nur mit reinholen.
Oh ja.
Und dann sowas wie, keine Ahnung, Bratort oder sowas.
Oh,
Bratort. Ja.
Mein Papa hat
das ist ja kurz die Stimme weg.
Mein Papa hat zu Hause so ein, über seinen Grill so ein Schild, wo Bratort draufsteht mit dem Tag. Tatort.
Soll ich dir sowas erraten? Ich habe eine Schürze, wo der Bratort draufsteht.
Geil. Ja. Oh, ja. Geil.
Das
oh,
ist auch wirklich, weißt du, das ist so, damit wirst du einfach so, bist du automatisch 30 Jahre älter, wenn du diese Schürze
und,
trägst.
Und Vater.
Ja.
Die Kinder zeugen, aber trotzdem bist du irgendwie direkt Vater. Unser Glück ist auch, dass die vorhandenen Dönerketten die Messlatte mit den Namen sehr, 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 sehr tief angesetzt
haben. Wirklich, ja. Das, wir dürfen uns nicht zu viel Mühe geben.
Alles, was wir machen, wird Gold werden.
Ja.
Dönerhunter.
Dönerhunter?
Das habe ich auch. Ich hab jetzt wirklich einfach Netflix-Shows gegoogelt.
Okay. Oder statt Is it Cake, Is it Döner?
Is it Döner? So. Oh, der ist wirklich gut. Nee, der ist schon zu gut. Der muss, der darf nicht, der wird schon, der fliegt schon raus.
Weil das ist halt dann die Frage, so, ob du dann Gammelfleisch bekommst oder so, ja, so richtiges Fleisch. So.
Stimmt.
So.
Vikings Wall Döner.
Oh mein Gott.
Ist gut, ne?
Ich bin, oh Gott. Komm, einen kriegen wir noch raus.
Adanassens.
Das ist auch viel zu gut. Adanassens.
Okay.
Das ist viel zu gut.
Mhm.
Ja,
ich sehe dich.
Ja.
Nee, guck mal, statt Dark einfach Döner.
Dönack.
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 Eine Mischung aus Ozark und
Dark. Dann, wenn du das erste Mal hingehst, dann kriegst du den Döner und zahlst nicht und das zahlst du erst beim nächsten Mal. Weil das ist ja so.
Ach ja, natürlich. Nee, du hast theoretisch schon letzte Woche bezahlt.
Ja, genau.
Du hast ja schon bezahlt.
Ja, genau.
Das kannst du dann immer sagen.
Ja, einfach. Genau. Das finde ich gut.
Ja. Ne, weitere Geschäftsideen kriegt ihr hier in diesem wunderbaren Podcast, der sich, wie ihr das merkt, immer um Filme und Serien dreht. Nicht
und
nur
Döner.
Und Döner. Ausnahmsweise. Let's go.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wir haben gerade noch hinter der Kamera den Tipp bekommen vom lieben Paul. How to sell Döner online fast.
Ja.
Finde ich gut.
Aber so wie ich Dönerbudenbesitzer kenne, würden die daraus machen, how to sell drugs online Döner. das wäre passender zu Sachen Dönerflix. So, ne? Alter, ich weiß nicht, ob dieser Podcast jemals das Licht der Welt erblicken wird, weil wir sind ein öffentlich-rechtlicher Podcast. Wir sind von Funk, wir dürfen keine Werbung betreiben.
Das ist ja auch keine Werbung.
Aber wir treten ja drauf, es ist Kritik.
Ist Kritik.
Es ist redaktionell und es ist halt auch einfach, ne, wir werden auch nicht bezahlt dafür, das will ich ja auch nochmal sagen.
Es ist lustig und solange es lustig ist, ist es erlaubt.
Aber das stimmt, alles, was lustig ist, ist okay.
Ich muss halt auch sagen, ich muss halt auch sagen, so, ich würde auch nicht von Döner Game gesponsert werden wollen. Muss ich ja einmal kurz sagen.
Ich habe da noch nie gegessen, muss ich ehrlich sein.
Naja, aber ich finde vom Namen her, also alleine deswegen.
Ja, stell dir mal vor, die werden mal so groß, dass sie so vorne der Brustsponsor vom FC Bayern oder sowas sind, ne?
Boah, ja, das wäre geil. Das wäre krass. Aber ja. ich sehe es schon, ich hätte gerne mal Lenny so an einem Nachmittag so in der Fußgängerzone. In so einem Kostüm und mit so einem Schild dann, dass es so schwingt, um zu Döner Game zu gehen.
Ja, da sehe ich dich
gleich. Ja, aber tut mir leid, ich muss kurz gerade so dazwischen grätschen, weil ihr kennt doch alle so, das ist so ein Ding in den USA, diese
Schild-Jongleure
und so.
Ja.
Mir ist da jetzt auf TikTok so einer reingespült worden, dessen große Passion. Und der hat halt wirklich so ein Trainingsvideo gemacht, also wirklich so sein Erfolg, also sein Anstieg in diesem Schildschwing-Business gezeigt. Und der hat dann wirklich.
Mega cool.
Er hat am Anfang so gezeigt, er hat da wirklich so auch Wunden im Gesicht, weil er sich dieses Schild so die ganze Zeit irgendwie ins Gesicht haut. Und ich finde.
Ich feiere das.
Es ist respektabel.
Auf jeden Fall. Ich finde das sehr, sehr cool.
Ja, ich auch.
Ich finde es auch so ein bisschen eine vertane Chance, dass die Leute, die da arbeiten bei Döner Game, dass die nicht diese Anzüge anhaben.
Oh Gott, stell dir vor, du stehst im Hochsommer am Dönerspieß, wo eh schon Temperaturen sind, die nicht zu ertragen sind.
Ja.
Und trägst dann noch so eine Maske und die haben doch so eine Kutte an. Oder nicht?
Ja.
Die haben doch auch so eine Kapuze an.
Ja, genau.
Ich glaube, du schmilzt dann einfach.
Nee, das ist ja drin dann so klimatisiert oder so.
Ach so, ja, das ist wie bei den Beduinen oder was? Das ist so luftige Kleidung oder
bei den Fremen.
Bei den Fremen, genau, ja.
Aber die Fremen sind ja die Beduinen.
Von Arrakis, ja. Genau.
Wenn ihr auf jeden Fall noch weitere Tipps für Namen für Dönerläden habt, dann schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Und wir reden heute mal auch noch über andere Themen. Nämlich unter anderem gibt es ein Emmy-Dönerläden. Recap zu der Emmy-Verleihung, die am vergangenen Wochenende war. Und wir reden darüber, wer hat abgeräumt, wer ist der große Verlierer des Abends. Und ja, dann reden wir noch über Filme, die wir so geschaut haben, Serien, die wir so geschaut haben und auch über die Starts der Woche, unter anderem über Das Ende der Aristokratie, über The Boys 4.5 und Jude Law und Jason Bateman sind kriminelle Brüder. Das alles gibt's hier
und im Podcast. Und über eine Raubkatze auch.
Ja.
Über eine Raubkatze.
Ich wollte genau dasselbe sagen. Okay. Wir beide sind Seelenverwandte.
Soulmates. Okay, Soulmates.
Absolut.
Über eine Raubkatze werden wir auch noch reden. Zuerst aber reden wir noch über zwei Fragen von euch. Ihr könnt uns nämlich Sprachis schicken an die Nummer 01522 6787 543.
990!
Sechsmal die sechs!
Ich finde es immer so toll, ich lese so gerne Telefonnummern vor. Habt ihr das auch? Habt ihr so ein System, wie ihr Telefonnummern vorlest?
Lenny? Wir beide, wir drei, kommen aus unterschiedlichen Generations.
Okay.
Jonas und ich kommen aus einer Zeit, in der man Telefonnummern auswendig konnte. Und zwar on point.
Ja.
Und zwar so 20, 30, 40 verschiedene.
Ich weiß nicht, ob du auch noch so ein Telefon hattest mit so einer Wählscheibe.
Nur kurz. Das hatten wir so, ich glaube, ein Jahr lang kann ich mich dran erinnern, dass wir das mal hatten. Und dann sind wir relativ schnell auf so bessere Telefone.
Ja. Ich kannte die Nummer von meinem besten Freund auswendig.
Mhm. Ja, ich auch. Ich kannte von allen meinen besten Freunden.
Musste man immer erstmal als Eltern vorbei. Dass du
mehr
vorbei.
Freunde hast als Jonas.
Ja, aber tatsächlich, ich hatte einen Freundeskreis, da, das war ein Kumpel, ein Bruder, der quasi gleich alt war, oder ein Jahr älter, und der Vater. Und die hatten alle drei, und das ist auch immer noch so, die haben dieselbe Stimme. Und wenn die dann ans Telefon gegangen sind, und die sind auch immer nur so mit Müller, also die heißen nicht Müller, habe ich mir gerade ausgedacht, Müller. Und ich so, Hallo Bernd? Nee, hier ist Sascha, ich bring dir Bernd. Das war jedes Mal dasselbe Gespräch. Und jedes Mal hatte ich kurz, bevor ich den Hörer zum Hörer ergriffen habe, oh nee, jetzt geht das schon wieder los. Und ich war immer happy, wenn die Mutter rangegangen ist, weil die Stimme konnte ich wenigstens differenzieren.
Darf ich heute kommen?
Darf ich spielen vorbeikommen?
So, du kannst auch Telefonnummern
auswendig. Ich kann auch noch Telefonnummern auswendig. Also es ist noch bei mir auch noch so, ich glaube, ich bin so am Scheideweg der Generation, die nur digital aufgewachsen sind und die noch so auch analog aufgewachsen sind. Und ich kenne tatsächlich noch sehr viele Telefonnummern, auch auswendig. Aber meine Frage ist so, wenn ihr so nach einer Telefonnummer gefragt werdet, sagt ihr so 01522, sagt ihr dann auch mal so eine 22 so drin oder sprecht ihr so jede einzelne Zahl einzeln aus?
Ich finde es wichtig, nicht sowas wie 22 zu sagen, sondern 2. Die 2 wurde ja erfunden am Telefon, um die von der 3 unterscheiden zu können, weil 2 und 3 ähnlich klingen. Genauso wie der Juni und der Juli. Daher kommt das.
Juno und Juli.
Juno und Juli, sehr gut.
Die besten machen es Juni und Julo.
Ja, absolut. Weißt du, was für ein Kulturschock das für mich in Österreich war, vom Jänner immer wieder zu sprechen? Der Jänner.
Der Jänner, das macht Marius immer
oder,
hier bei uns.
Oder auch Heuer. Heuer ist auch so ein Ding.
Ja, bei uns zu Hause gibt es zum Beispiel auch den Ziehstick.
Den was?
Der Ziehstick.
Ist das ein Genital?
Dienstag.
Aha.
Ziehstick.
Ziehstick.
Ah ja. Weil im Schwarzwald, wenn Dienstag wird, packt man den Ziehstick raus.
Ja.
Ja.
Ich halte auch noch am Sonnabend fest.
Sonnabend.
Also der ist für mich noch nicht vorbei.
Sonnabend war immer weird für mich. Den fühle ich nicht.
Entschuldigung. Das ist der Samstag, Nummern, ne?
Ja.
Was? Bitte?
Wir waren bei Nummern, oder?
Ja, wir waren bei Nummern.
Ich mag den Vibe von dem Namen Sonnabend.
Ja.
Das hat was Gemütliches.
Erhobenes, finde ich so. Ich finde so Samstag.
Das hat was Aristokratisches.
Oh ja, darüber reden wir aber später noch.
Am Sonnabend wird der Brandy aus dem Marmorschrank geholt.
Ein Marmorschrank?
Ich frage mich auch gerade, wie so ein Marmorschrank aussieht.
Daran merkt man, dass ich nicht aus einem reichen Elternhaus komme.
Is it cake? Vielleicht ist es Marmorkuchen.
Oh, ja. Oh. Okay. Also, ihr habt uns Fragen gestellt. Und unter anderem gibt es die Frage von Jona. Der hat auch noch erwähnt, dass er.
Das klingt so, als hätte Jonas das gefällt.
Moment, das war eine Geschichte erzählt. Wir haben früher so, kennt ihr Communio, dieses komische Spiel?
Ja, ich habe das jahrelang gespielt.
Das ist so ein Fußballmensch, das Spiel.
Mhm. Ja. Das ist sowas wie Kickbase heute. Das ist, wo man seine Fußballmannschaft in der Bundesliga zusammengekauft hat und dann, wie die Spieler in der Realität performt haben, hast du Punkte bekommen.
Und dann, ich wurde halt auch einmal eingeladen, dass ich. Auch mitmachen da, obwohl ich keine Ahnung habe. Ich habe das halt auch so komplett gecrashed.
Ja.
Und da war noch ein anderer Jonas und der wollte das halt auch, der wollte sich so gute Spieler zuschustern.
Ja.
Und hat einen zweiten Account gemacht, hat es einfach Jona genannt und hat gedacht, dass das nicht auffällt.
Ja, deswegen. Gut,
war die Story jetzt auch. Ja,
deswegen, aber ich glaube nicht, dass du es warst, weil dieser Jona hat ganz liebe Grüße.
Das ist wie die Sims, der Simpsons-Gag. Tut mir leid, oh Lenny, du bist,
nee, erzähl,
du bist komplett im Kreuz heute.
Erzähl,
so leid.
Erzähl.
Das ist wie, wenn Skinner Lisa Simpson ins Büro rufen möchte und sagt, bitte jetzt ins Büro von Herrn Skinner, L. Simpson, L. Simpson. Moment, das ist viel zu auffällig. Lisa S. Lisa S. Auch ein guter Gag.
Ist tatsächlich ein sehr guter Gag. Simpsons Gags immer gut. Da kannst du mich gerne immer unterbrechen.
Ja.
So, das Ding ist
K-L-U-K. K-L-U-K. Das heißt Nukula.
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 Ah,
schön. Das ist, ich darf dich immer unterbrechen.
Ja, das darfst du auch. Darfst du noch. Du darfst gerne noch mehr feuern.
Wie war das mit,
ich weiß, was du meinst. Ich habe drei Kinder und kein Geld. Ich wünschte, ich hätte keine Kinder und drei Geld.
Das wünsche ich mir häufig auch. So.
Weil du drei Kinder hast?
Ich bin ihr Vater, wenn
ja,
ich
du hast ja den Bratort. Ja.
So. Gott. Jona ist tatsächlich nicht Jonas, denn er hat liebe Grüße gesagt, weil er in Jülich arbeitet und ich habe beim letzten Mal die Stadtbibliothek Jülich erwähnt, deswegen liebe Grüße zurück. Und er hat gefragt, gibt es ein Musikvideo, das euch cineastisch sehr im Kopf geblieben ist?
Ja, ich hab da auch zwei.
Mir fällt so spontan eines ein.
Mhm.
Ich habe sogar mal eine Seminararbeit drüber geschrieben in der Uni. In Filmwissenschaft, weil ich das so spannend fand. Nämlich das Musikvideo zu Californication von den Red Hot Chili
Peppers. Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, tatsächlich?
Ja.
Das ist irgendwie so extrem ikonisch. Ich meine, das ist natürlich unsere Jugend. Das ist halt auch 20 Jahre alt oder so. Ne?
Aber das war ja auch was Besonderes in der Zeit, einfach so ein komplett animiertes Video mal zu sehen, wo so auch komplett abgefahrene Animationen drin waren.
Vor allem, das hatte ja auch so ein Videospiel-Vibe. Ne? Mhm. Also für alle, die, also es ist eh ein grandioser Song. Einer meiner Lieblingssongs, also vor allem von der Band. Das Video ist wirklich sehr, sehr gut.
Punkt. Okay, sehr gut. Hier, Jona meinte, er hatte hier so in dem neuen Musikvideo von Youngblood, wo Florence Pugh auch drin vorgekommen ist. Und ich musste dann so daran denken, okay, gut, welche Stars haben noch so in Musikvideos
mitgespielt? Oh, viele. Überraschend viele.
Das Ding ist hier, die Rolling Stones bringen ja sehr viele Songs auch immer noch raus, die alle so semi-gut sind.
Mhm,
und darin kommen auch sehr häufig Stars vor. Also wirklich, die kaufen sich gefühlt alle ein.
Ja.
Aber woran ich jetzt so noch mal sehr denken muss, ist ist ein Taylor Swift Musikvideo. Fortnite, das ist gar nicht mehr so ein guter Song, finde ich. Aber das ist so, das hat so ganz, ganz viele Vibes von, oh mein Gott, warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? Von Poor Things. Das bringt tatsächlich auch die beiden Schauspieler Ethan Hawke und den anderen aus Club der Toten Dichter wieder zusammen. Und das ist ein sehr ästhetisches Musikvideo.
Okay.
Ja.
Sehr schön. Den anderen aus
ja, es gibt noch einen anderen bekannten Schauspieler aus Club der Toten Dichter.
Ja.
Und weil das Album Tortured Poets Department heißt, ergibt es so Sinn, dass es Club der Toten Dichter, die da, ja. Ethan Hawke ist ein Musikvideo, 10 von 10.
Ja. Ethan Hawke hat übrigens ein Buch geschrieben, das ich im letzten Urlaub gelesen habe, das fantastisch ist. Und ich habe es auf Englisch gelesen und ich war sau überrascht davon, wie gut geschrieben es ist. Also es ist sehr autobiografisch, aber ich habe vergessen, wie es heißt.
Der hat ja mehrere Bücher geschrieben.
Ja, genau, der ist ja Autor auch. Und ich war komplett hin und weg von diesem Buch. A Bright Ray of Darkness. Auf Deutsch, hell strahlt die Dunkelheit.
Hm.
Nicht ganz so cool wie A Bright Ray of Darkness, finde ich, aber
ich finde, dass Ethan Hawke so einen coolen Namen hat, dass man, wenn man ihn so ummodelt, selbst Hawthorne Eek klingt cool.
Das stimmt, selbst Hawthorne
Hawthorne
Eek.
Ja. Okay, aber Jonas, was sind bei dir die Musikvideos?
Ja, Californication von Red Hot Chili Peppers, aber was mir auch direkt einfällt, ist von Incubus Drive, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Der beginnt so, dass sich so zwei gezeichnete Hände so selber malen.
Oh, cool.
Zeichnen, das ist nicht malen. Und dann wechselt auch immer wieder zwischen so Zeichnungen und dann realen Aufnahmen. Das ist ganz, ganz nett.
Ich kenne auch noch Incestcubus Drive to Hausach. Nochmal. Ja, aber ernsthaft, hier von verdammte Scheiße, jetzt fällt mir der Name auch nicht ein, obwohl ich dieses Lied in- und auswendig kenne. Christopher Walken ist im Musikvideo
Fatboy Slim,
genau.
Ja.
Und der Tanz war ist fantastisch.
Der Tanz, genau. Und das ist, boah, jetzt stehe ich, also weil ich, du hast mich echt auf dem falschen Fuß gerade erwischt.
Es ist okay.
Right Here, Right Now? Nein, ist es nicht. Es ist Weapon of Choice, sorry. Hätte mir eigentlich sofort einfallen müssen. Ja. Tolles Video, toller Song.
Tolle Tanzfähigkeiten.
Absolut. Und geiler Anzug.
Und noch, dass wir auch noch ein bisschen hier deutsche Representation haben.
Ja, auf jeden Fall.
Von Gangsterville, tu mir den Gefallen und bleib Gangster.
Tu mir den Gefallen und bleib Gangster. Das heißt, mach genau das, was du denkst. Klar.
Ich bin gerade outgezoned, Leute. Ich weiß nicht,
wovon ihr redet. Was war nochmal das berühmte Feature? Lil' Kim, ne? Oder? Was, Lil' Kim?
Was? Keine Ahnung.
Gangsterville ist doch mit Lil' Kim, meine ich.
Ja?
Ist es eine Generation, ist es die Generationen vor mir?
Es ist schon älter, ja. Okay. Gangsterville auch mit X von DJ Tomek, der auch wirklich sich in eine sehr komische Richtung entwickelt hat.
Ja.
Corrupt ist da.
Corrupt.
Sorry, aber ich glaube, DJ Tomek hatte ziemlich sicher ein anderes Cover mit Lil Kim. So, aber alle, die unter 33 Jahren sind, tschüss, war schön mit euch.
Okay. Taylor Swift,
Leute. Taylor Swift.
Ich habe sie wieder. Ja. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Ich hoffe, du bist zufrieden mit den Antworten, Jona. Vielen lieben Dank nochmal. Von Florian haben wir die Frage bekommen, ob wir auf dem FFF, also dem Fantasy Filmfest in Köln sind, das just in diesem Moment stattfindet. Bis nächste Woche noch, bis nächste Woche Mittwoch. Und er hat gefragt, ob man uns da auch ansprechen kann.
Also kann schon? Traust du dich das? Ist das eine gute Idee?
Ich finde, es kommt immer sehr auf das Wie an, aber zu 99,9% wurde ich immer sehr höflich und sehr freundlich und sehr liebevoll angesprochen. Das ist natürlich immer sehr schön, immer sehr gern. Es gibt halt leider auch diese 0,01%, die wirklich sehr in meinem Leben vielleicht ein- oder zweimal vorgekommen sind, wo ich mir dachte, ach, das hättest du dir auch sparen können. Aber ansonsten, ja. Oder wenn man so gerade in so einer echt unvorteilhaften Situation ist. Auf dem Klo am Pissoir. Oder wenn man gerade irgendwie sich so eine Pommes reinfährt, wo viel zu viel Ketchup drauf ist. Alles sehr schlecht.
Ich habe immer das Gefühl, ich bin 24/7 in so ungünstigen Situationen. Deswegen macht's einfach. Ganz ehrlich, ich freue mich.
Kennt ihr diesen Online-Prank? Ich finde, der ist das ist auch eigentlich so ein Prank, der so einen Millimeter zu weit geht, der aber so lustig ist, wo deine Regel wieder ins Spiel kommt. Aber wenn es lustig ist, ist es okay. Dieser Typ, der im Supermarkt oder sowas, der geht zu einer Security, zu diesem Infoschalter und sagt, mein bester Freund ist sitzt oft in der Kabine und reagiert nicht mehr, antwortet nicht mehr, können Sie mir helfen, wir müssen da, das stimmt irgendwas nicht. Und der Security-Typ denkt, wenn Notfall geht, da hin. Und das ist halt so ein Klo, so ein amerikanisches Klo, wo unten so sehr viel frei.
Nicht nur unten, leer auch teilweise so Spalt von den Türen so an der Seite.
Ja, und der Typ geht halt so dahin und guckt da so direkt von unten durch und auf der anderen Seite sagt, what the fuck are you doing? Das ist irgendwie lustig. Wobei ich auch glaube, wie alles im Internet, dass es fake ist.
Ja.
So wie für eine Handvoll Donuts, das ist auch fake.
Das ist
genau. Wir machen das mal mit dir, Alper, und dann gucken wir mal, ob das so lustig ist.
Ja, ne? Ja. Absolut, ja.
Dann fliegen wir extra nach Amerika, um das zu testen.
Gerne.
Aber die wichtige Frage, die ich mir hier stelle, hätte dieser Prank einen Emmy verdient?
Ach, geile Überleitung.
Ich finde irgendwie auch.
Es sollte ein Emmy geben für Prank. Nee, sollte es nicht, sonst.
Sonst
wäre nicht gut.
Die wichtige Frage ist: Was hätte der Bombenprank von ApoRed bekommen?
Ja.
In welche Kategorie hätte er gewonnen?
ApoRed oder und Leon Mascher, ne?
Oh ja, stimmt.
Ich glaube ja, 11 von 10? So eine 11 von 10.
Ja,
definitiv.
Ja.
Ich habe mitbekommen zu den Emmys, dass eine Serie gerade aktuell in den USA komplett steil geht, die quasi Anleihen hat zu oder von Emergency Room. Und das war wirklich mal der Shit, vor allem in den 90ern. Emergency Room war eine Serie, die in einer Notaufnahme spielt, sich um Ärzte dreht und so weiter. Und diese neue Serie heißt The Pit. Und das Besondere an The Pit ist, dass das ist so 24-mäßig, jede Folge, es ist jede Staffel ist eine Schicht von einem Notarzt. Und ich glaube, so eine Folge, die eine Stunde geht, ist auch wirklich eine Stunde in dieser Schicht.
Ja.
Und das ist ein richtiger Hit in den USA. Und ich wollte unbedingt The Pit gucken. Ich war da sehr hyped drauf, ich hatte richtig Bock drauf. Die ist in Deutschland einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht guckbar. Also gar nicht.
Ist auch noch nicht bekannt, wann die kommt. Ja. Also das heißt, das ist so krass, weil in den USA kommt Anfang nächsten Jahres im Jänner, kommt schon die zweite Staffel und wir warten wirklich noch so. Und
wir warten noch heuer drauf.
So.
Ja.
Bei uns heißt das dann, das kommt dann, wird dann eben eingedeutscht, und ist das das Spital.
Ja, das Spital.
Ja, aber ich finde Ich habe wahnsinnig Bock darauf, vor allem, weil habt ihr Emergency Room geguckt?
Ja.
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 Also, ich habe das halt immer geguckt, wenn mal eine Folge kam. Ich habe so diese. Das ist ja auch so ein bisschen Case of the Week.
Ja, und die lief auf ProSieben rauf und runter.
Es gibt dann auch hier, das spielt ja auch In the Pit, das ist ja von und mit Noah Weil. Der hat ja auch schon in Emergency Room mitgespielt.
In
Emergency Room. Und ich weiß noch, ich glaube,
das ist eine türkische Suppe.
Emergency Room. Er hatte, glaube ich, irgendwann dann einen Tumor und da war ich richtig traurig. Oh,
ja.
Also ich meine, in der Serie.
Okay. Ach so, oh Gott. Mann, ey. War gerade auch. Kannst mich doch nicht aus dieser Stimmung werfen.
Aber
ja, deswegen, ich bin
George Clooney.
Ja, genau. Habt ihr Bock auf The Pit? Weil ich hab, also ich meine, es spricht auch so sehr viel dafür, weil die ist auch von HBO. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Ding hier, warum es in Deutschland halt nicht ist, weil weiß man nicht, ob es dann bei Wow landet oder bei HBO Max, wenn wir das auch mal hier kriegen.
Nächstes Jahr vielleicht.
Ich finde es schön, weil die Serie hat auch richtig doller abgeräumt. Die hat insgesamt 5 Preise gewonnen, darunter beste Dramaserie, auch beste Hauptdarsteller, nämlich Noah Weil, und auch beste Nebendarstellerin Catherine Lanasa. Ich hab Bock.
Ich auch.
Aber wir müssen warten, Leute. Ja. Es gibt aber bestimmt einige Schlingel von euch, die schon so in die Serie kommen. Ich weiß es doch. auf halbwegs legalem Weg. Ja. Ansonsten, die großen Siege des Abends ist für mich sehr erfreulich gewesen. Eine Serie namens The Studio. Das ist Apple TV Plus großer Erfolgshit gewesen und ich freue mich wahnsinnig.
Ja, wir haben auch schon sehr viel darüber gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, ich zone mal kurz raus, weil ich mich an einen Podcast erinnere von Marius und Jonas, wo die beiden über diese Serie gesprochen haben, ohne Ende, und ich die ganze Zeit da saß, als jemand, der die Serie noch nicht gesehen hat. Und ja. Und dann aber das Problem, jetzt kann man sagen, ja, aber das war doch ein guter Podcast. War es auch. Für mich persönlich, wenn sie davor und danach nicht permanent über das Studio gesprochen hätten.
Hättest du es halt anschauen müssen.
Ja, das stimmt, aber ich hatte
bisher noch. Es wird dir gut gefallen.
Es wird dir wahnsinnig
gut gefallen. Ja, tatsächlich.
Aber auch ganz ehrlich, diese Serie ist auch Emmy-bait
100%.
So aus der Industrie für die Industrie.
Ja.
Okay, erklärt mir zumindest mal einen Gag, falls es kein Spoiler ist. Was hat es mit diesem Sal-Pastin-Gag?
Sal-Pastin.
Okay. Ja, also.
Was ist das für ein Gag?
Es gibt so eine Folge, die in The Studio auch bei den Emmys spielt. Oder bei den Golden Globes. Nee, bei den Golden Globes, glaube ich.
Golden Globes, ja.
Ja, bei den Golden Globes. Und die Figur von Seth Rogen, die möchte unbedingt, dass man ihr dankt in einer Rede.
Und der ist ja dieser Chef von diesen Continental Studios. Und er liebt Filme und er will halt auch Anerkennung haben.
Ja.
Und er möchte unbedingt, dass in einer Dankesrede ihm gedankt wird.
Mhm.
Und so ein Kollege.
Ach so, er wird doch immer, obwohl er so. Ist er nicht so ein total romantischer Filmliebhaber, der extrem bei den Produktionen hinterher ist, aber dem nicht immer die Anerkennung gebührt wird?
Also, so beginnt
es halt. Wird dem gebührt?
Genau, so beginnt es halt. Er ist Filmliebhaber, aber wird dann halt quasi Chef dieses Studios. Und dann ist es halt seine Aufgabe eher, dafür zu sorgen, dass Filme durchkommen. Halt, und er muss halt eher dann so Filmschaffende manipulieren, muss den Geld wegziehen oder so. Und das macht halt Filme eher kaputt.
Genau. Also er merkt so, oh nein, das ist hier wirklich ein Business, um das ich mich kümmern muss. Und das ist nicht mehr, ich kann nicht meine Filmliebe hier durchjagen lassen. Und ja, dann kommt halt diese Golden Globe-Veranstaltung und ihm wird die ganze Zeit nicht gedankt. Und er möchte unbedingt Zoe Kravitz, auch von Zoe Kravitz gespielt wird, er möchte ihr die ganze Zeit sagen so, bitte dank mir in meiner Rede.
Ja.
Und dann gibt's halt diesen Gag, so ein Kollege von ihm, so, der so 3 Stellen unter ihm arbeitet, Sal Saperstein. Ihm wird gefühlt bei jeder Rede so gedankt, so, oh, und Dankeschön, Sal Saperstein. Und es wird so ein Running Gag bei diesem Abend, dass so wirklich auch Menschen, die nicht mit Sal Saperstein zusammengearbeitet haben, ihm danken.
Verstehe. Ja.
Das Coole ist, dass das alles beginnt mit, dass Adam Scott spielt sich auch selbst in der Serie.
Mhm.
Und dass er halt quasi früher mit Sal Saperstein so eine WG hatte. Und dass die halt zusammen so in der Filmbranche angefangen haben.
Okay.
Und der beginnt halt damit so, ey, ich habe heute durch Zufall einen guten Freund gefunden, wieder gesehen. Und das ist Sal Saperstein.
Ja,
okay.
Und diese Folge hat die geilsten Cameo-Auftritte überhaupt. Da denkst du überhaupt nicht dran.
Echt?
Ja. Ja. Ich sag dir einen, okay?
Sag mir einen.
Ted Sarandos.
Das ist der Netflix-Chef.
Der Netflix-Chef.
Okay. Ja, krass.
Hey, das ist doch voll krass. Du musst eine Rolle sehen.
Das wäre eine Dönerbude. Ted Sarandöner.
Aber ich finde auch so wirklich, ich habe gerade gemerkt, ich glaube, das transportiert sich nicht so gut, wenn man das so nacherzählt. Leute, guckt das Studio. Also ich schwöre euch, es ist lustiger als unsere Nacherzählung.
Hat 4 Emmys gewonnen.
Das stimmt. Hat am Wochenende 4 Emmys gewonnen. Und das muss man auch noch mal kurz sagen, so, die Emmys, die werden aufgeteilt. Das heißt, letzte Woche, also am letzten Wochenende, haben nur so die hochklassigen Kategorien stattgefunden. Also das heißt so Schauspielerinnen und Schauspieler und auch beste Serie für Drama und Comedy. Und in der Woche davor gab es die Primetime Creative Arts Emmy Awards. Und das waren halt so viele kleinere technische Kategorien, wie zum Beispiel Casting, Cinematography, Editing oder Make-up.
Einfach, weil es so viele Emmys gibt. Also exakt. Da wird ja eh nochmal aufgeteilt in beste Comedy bzw. Musical. Und dann gibt es auch noch Best Drama und so weiter. Und dann wird immer, dann gibt es nochmal für Filme, für Fernsehfilme oder Streamingfilme und dann Streaming-Serien und so weiter. Das wird, ja.
Aber genau.
Gibt sehr viele Preise.
Wann werden die Pranks?
Ja,
das ist wirklich die in der Werbepause wahrscheinlich.
Aber The Studio hat insgesamt 13 Preise gewonnen?
Genau, also letztes Wochenende nur 4 und in der Woche davor haben sie dann 9 gewonnen. Und auch tatsächlich ist es so, bei diesen Creative Arts Emmy Awards, da haben sehr viele von den Leuten, die für The Studio gewonnen haben, auch Sal Sepastin in ihrer Rede gedankt.
Das ist cool.
Nur letzte Woche halt nicht.
Sehr schön.
Und das Ding ist, ich glaube, du hast ja gerade schon erwähnt, so bei den Emmys gibt es hier diese Unterscheidung in Comedy und Drama.
Ja.
Und ich glaube, dadurch, dass The Studio so krass bei Comedy abgeräumt hat, hat dann die Serie The Bear, die ja die Jahre zuvor wirklich immer sehr viel abgeräumt hat, dieses Jahr nichts mit nach Hause genommen. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass The Bear in der Kategorie Comedy nominiert ist. Und wir reden da jedes Mal drüber.
Ja.
Dass wir es ja so null nachvollziehen
können. Da redet jeder drüber. So, warum ist das bei Best Comedy? Wir hatten dazu mal eine Antwort zurechtgelegt, was da die Argumentation ist. Aber ja, es ist halt, es ist gerade bei Genres, es ist immer so schwer zu differenzieren. Wir saßen schon bei Kollegen und Kolleginnen, die dann gesagt haben, oh, wie könnt ihr diesen Film nur als, oh, ist Schweigender Lämmer jetzt Horror oder ist das eher ein Thriller und so weiter? Das ist eine subjektive Einordnung. Das ist ein Spektrum, keine Schublade, wo das eine nur drin sein kann und das andere nicht. Und ich finde, es ist wirklich Zeitverschwendung, darüber zu sprechen, ob jetzt so ein Film wie Das Schweigende Lämmer oder was auch immer jetzt Horror ist oder nicht. Und Leute sagen jetzt immer, auch Leute, die uns zuhören, werden jetzt sagen, nein, also für mich ist die Antwort ganz klar, ja, für dich. Aber es ist subjektiv. Und wovor man sich gruselt, ist subjektiv. Und was man lustig findet, ist subjektiv. Und ob jetzt eine Dramedy-Serie, die Drama und Comedy ist, ob du das jetzt eher guckst für den Comedy-Anteil oder eher für den Drama-Anteil, weil du die Figuren schrullig und schräg und übertrieben findest oder weil du das, was passiert, extrem gefühlvoll findest, das ist halt so subjektiv. So, das ist doch Zeitverschwendung, dann zu sagen, oh, das ist dieses Genre und nicht das andere. Das ist so Gatekeeping. Das ist, ich find's lame.
Ich frag mich auch, wie das in Südkorea gemacht wird, weil da gefühlt jeder Film so ein ultra krasser Mix ist aus Fantasy,
ich find das
aber auch ein bisschen Drama.
Ja, aber ich find's
aber auch
ein
bisschen Thriller.
Ja, es ist so eine ganz andere Herangehensweise an das, an den Gedankengenre. Also da wechselt auch mal innerhalb von Szenen einfach das Genre. Oder man denkt gar nicht so sehr in diesen Genres. Und ja, das finde ich oft ist irgendwie der. Da kommen auch deswegen gerade oft viel kreativere, interessantere Filme bei raus. Als jetzt zu sagen, ich will jetzt einen Thriller machen. So, Punkt. Ja, egal. Es war kurz ein komischer Rant, aber
es lag mir im Herzen. Ich unterschreibe ihn.
Ja.
Ich unterschreibe ihn auf jeden Fall. Genauso wie ich 9 Emmys für The Penguin unterschreibe.
The Pengling?
The Penguin.
The Penguin?
Hat unter anderem letzte Woche für Christine Milioti
sehr verdient.
In der Hauptrolle den Emmy abräumen können.
Ja.
Und gönne ich ihr absolut.
Absolut.
Dann natürlich noch Adolescence.
Adolescence.
Bring Me the Night ist doch ein berühmter Song von Adolescence, dem der Döner Kette.
Adolescence, ja.
Bring Me the Light, Bring Me the Night, Bring Me to Life. Wie heißt der Song? Bring Me to Life. Oh Gott, jetzt werden wir weggestrikt. Wie hieß der Song von Evanescence? Ich hab's vergessen.
Wir können ja in der Zeit darüber reden, was diese Serie aber für Preise gewonnen hat. Insgesamt 8 Preise hat den Preis für die beste Mini- oder Anthologieserie bekommen, für den besten Hauptdarsteller Stephen Graham. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das war so wirklich so ein richtig schöner Moment, als er da announced wurde, dass er gewonnen hat.
Sind die Leute richtig auf ihn eingeschlagen.
Wirklich, und sie haben so richtig wachgeschüttelt. Und das fand ich so schön irgendwie. Also, ich finde, Stephen Graham ist eh so ein richtig toller Schauspieler, der mehr Anerkennung verdient. Und deswegen freut mich das sehr, dass er jetzt hierfür auch ausgezeichnet wurde.
Und auch noch quasi mit für das beste Drehbuch.
Richtig, genau. Er hat ja auch mitgeschrieben.
Ja.
Und ja, dann hat die Serie hier noch für Owen Cooper als bester Nebendarsteller einen Emmy gewonnen. Und er ist damit der jüngste männliche Gewinner jemals bei den Emmys mit 15 Jahren. Und ich finde auch, das ist auch
verdient. Sehr beeindruckend. Habt ihr das Video von ihm gesehen, welchen Schauspieler er mal am liebsten sehen würde?
Ach, ja.
Nee, ich hab's nicht gesehen.
Der wurde irgendwie so interviewt und dann hat er gesagt, Jake Gyllenhaal. Mhm. Und das Interview war halt quasi auch nur so fingiert, weil dann hat man so gesehen, da kam so ein Kamerateam um die Ecke mit und Jake Gyllenhaal.
Ja, genau. Das ist sehr schön.
Ja, das war ein richtig schöner
Moment. Sweet. Ja. Der hat ihm dann auch so ein kleines Geschenk gemacht, so eine Lucky Duck.
No. Ja. Ich weiß nicht, was das ist, aber es
so
ist
eine kleine so ein Glücksente.
Keine Ahnung,
so ein Glücksbringer.
Eine echte?
Nein. Ja.
Achso, okay.
So ausgestopft.
Das hätte zu einer Serie gepasst, die auch 8 Preise abgeräumt hat, wie Adolescence. Übrigens, Bring Me to Life heißt der Song. Severance, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil Severance wirklich eine fantastische Serie ist, die natürlich jetzt auch noch sehr davon abhängt, wie das in einer kommenden dritten Staffel zu Ende geführt wird. Ich bin sehr großer
Severance-Fan. Wird es das Finale eigentlich?
Soweit ich informiert bin, das war mein letzter Wissensstand, ja, dass es damit beendet sein soll. Und diese Serie macht einfach so viele interessante Fässer auf, geht so spannende Wege, hat so einen eigenen Vibe und ist Science-Fiction, wie ich sie liebe. Ja, es ist eine großartige Serie, ich mag die sehr.
Da saune ich aus, weil die habe ich auch noch nicht geguckt. So,
unbedingt nachholen.
Ich warte wahrscheinlich, bis es alle so drei Staffeln so raus sind, aber ich habe mich wirklich sehr für Tramell Tillman gefreut.
Ja.
Er ist der erste Schwarze, der in der Kategorie bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde. Und ich gönne es ihm, weil ich finde, er hat so eine krasse Präsenz. Allein er hat ja auch hier in Mission Impossible dann noch mitgespielt,
genau.
Den ich gar nicht gut finde. Aber ich finde, er hat so eine krasse Präsenz in allem, was er macht. Deswegen, ich freue mich.
Ja, er spielt Seth Milchick in Severance und ist eine sehr, sehr wichtige Figur in der Serie, die ich total feier auch. Ja, okay. Deswegen mehr als verdient. Also wenn jemand da aus dem Cast, dann man kann wirklich sehr stark dafür argumentieren, dass er ganz oben mit dabei sein sollte.
Aber kannst du mich vielleicht aufklären, die Hauptdarstellerin Britt Lauer, sie hatte eine Rede gehalten und hatte irgendwas auf dem Zettel stehen, was so eine Severance-Referenz war. Weißt, weißt du, was es ist?
Ja, das ist, ich will es jetzt nicht spoilern.
Okay, achso, okay, es ist ein Spoiler.
Das ist das Ende von der ersten Staffel. Oh, da, okay. Ist eine Rede. Okay. Wenn es das, also ich habe diese Rede von Britt Lauer jetzt nicht gesehen, aber es kann eigentlich nur diese Dankesrede sein, wo sie auf der Bühne steht. Das will ich jetzt nicht spoilern.
Okay, gut. Ja. Nee, dann, okay. Ich habe gedacht, dass man das vielleicht auch verraten könnte.
Guckt Severance, Leute. Wir haben auch Severance-Videos gemacht und auf Social Media ein bisschen Severance-Content und es hat irgendwie niemand geguckt. Ich glaube, diese Serie ist in Deutschland noch immer viel zu unbekannt, obwohl eigentlich alle, die es geguckt haben, das auch immer weiterempfehlen. Hast du es gesehen, Jonas?
Ja, ich habe es gesehen, aber ich habe da auch schon mal gesehen. Ich glaube, ich habe die unumstrittenste Meinung dazu. Also eigentlich hat das, checkt das so alle Boxen, die wichtig für mich sind, so Sci-Fi besonders, cooler Look. Mhm.
Aber es hat persönlich nicht Klick gemacht.
Ja, das Ding ist, mein Hauptproblem war, die ist mir zu steril.
Das ist der Sinn.
Ja, aber trotzdem. Ja, ich weiß, das ist der Sinn, aber trotzdem. Das schreckt mich irgendwie ab.
Das schreckt dich ab?
Ja, ja.
Das ist der weirdeste und auch das schlechteste Argument, das ich gegenüber dieser Serie gehört habe.
Ja, also ich kann das alles, ich check, warum man die liebt, aber irgendwie hat sie mich nicht so gekannt.
Hast du die zweite Staffel auch
geguckt? Ja, ich habe beide Staffeln geguckt.
Kein Kommentar. Schande über dein Haupt. Schande über dein Haupt.
Was auch ein bisschen Schande über bestimmte Häupter ist, ist, dass Andor relativ leer ausgegangen ist.
Mit relativ. Also,
zumindest das beste Drehbuch von Dan Gilroy. Das ist
auch zu Recht
wichtig. Auf jeden
Fall. Nehmen wir dann mal mit.
Guckt Andor. Also tatsächlich, ich muss auch sagen, alle Serien, über die wir gerade hier gesprochen haben, sind meiner Meinung nach sehr starke Serien. 100%. Also ich habe Studio nicht gesehen zum Beispiel, aber
ich habe alles gesehen. Das ist stark. Außer Severance. Das ist Schmutz.
Das ist steril.
Nein, es ist nicht schmutzig. Nein. Es ist sehr steril.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja.
Aber The Pit haben wir halt nicht gesehen, weil man das hier noch nicht sehen kann.
Würde ich voll gerne sehen. Arcane hat auch in der Kategorie für Animationsserien alles abgeräumt, was abzuräumen gibt. Und das freut mich. Finde ich auch verdient. Und generell.
Gute Piratenserie.
Ist. deswegen Arcane. Ja, okay. Exactly. Nehmen wir mit.
Lassen keinen Gag hier.
Nee, wirklich gar nicht. Es hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass das Shrinking leider nichts bekommen hat.
Ja, ausgegangen, ne?
Aber ich glaube, das tut diese Serie, weil sie auch, glaube ich, in der Kategorie Comedy nominiert ist, tut mir, glaube ich, auch einfach weh, weil sie gegen The Studio antritt, was. Wow.
Und ich persönlich liebe auch Shrinking, aber ich habe die zweite Staffel immer noch nicht geguckt.
Mach es. Nachholen. Es lohnt sich. Es wird sehr viel.
Ich fand die erste schon toll.
Einen emotionalen Kloß im Hals haben. Und ich hätte Harrison Ford, glaube ich, einfach gegönnt, weil er das wirklich wahnsinnig gut macht.
Ja, ich kann mir vorstellen. Weil Harrison Ford hat eben noch nie so viel Anerkennung bekommen.
Das stimmt, genau. Also, ja, exakt. Er hat noch nie so viel Anerkennung
bekommen. Kennt auch fast niemand.
Nee,
wer ist das? Aber ich glaube, das ist das erste Projekt in seinem ganzen Leben, für das er so ein bisschen Begeisterung
findet. Ich glaube auch. Ja. Also, wir können einfach kurz so sagen, worum es geht. Es geht um einen Therapeuten.
Es geht nicht ums Schrumpfen.
Nein, es geht. das nicht. Es geht um einen Therapeuten, der gespielt wird von Jason Segel. Und der verliert beim tragischen Autounfall seine Frau und er muss mit der Situation umgehen und er kommt gar nicht darauf klar und er hat aber gleichzeitig noch eine Teenager-Tochter, um die er sich kümmern muss und er muss seinem Job noch nachgehen und
er ist Therapeut.
Genau, er ist Therapeut und ein Kollege von ihm und sein Mentor ist Paul, der gespielt wird von Harrison Ford und der ist so ein kerniger Therapeut.
Das ist halt so ein Harrison Ford.
Genau, ist halt, ich glaube, er spielt wirklich sehr viel sich selbst, ja. Vielleicht. Und dieser Paul versucht ihm irgendwie immer wieder so einen Arschtritt zu geben, dass er irgendwie im Leben klarkommt. Und das ist so eine sehr herzliche Serie, ja. Die auch produziert und geschrieben ist von Bill Lawrence, der auch Scrubs gemacht hat. Und genau den gleichen Vibe hat auch Shrinking, finde ich.
Ja. Ja. Ich glaube, wenn man selber irgendwie Verhaltenstherapeut ist, darf man da nicht zu kritisch mit umgehen.
Ja, auch. Das ist so.
Aber also, das ist tatsächlich so von den Figuren her und auch von den Gags. Also, es ist ja schon auch eine Comedy-Serie.
Ja.
Es geht halt so in die Richtung von Scrubs. Es kann in lustigen Momenten ist sie manchmal sehr, sehr witzig. In den dramatischen Momenten ist sie dafür manchmal auch wirklich niederschmetternd traurig. Und das zeichnet halt diese Serie aus. Und ja, sehr empfehlenswert.
Und was mich auch wahnsinnig traurig macht, in der nächsten Staffel wird, es tut mir leid, dass wir jetzt so viel über Shrinking reden, aber diese Serie liegt mir irgendwie so sehr am Herzen. In der nächsten Staffel wird Michael J. Fox mitspielen. Oh Gott, und das freut mich. Es freut mich wahnsinnig, dass Michael J. Fox nochmal so irgendwie auf der Leinwand zu sehen, also im Fernsehen zu sehen sein wird. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, in dieser Serie geht es nämlich auch darum, dass Paul, Harrison Ford ist ein bisschen älter, sollte eigentlich schon in Rente sein, aber er praktiziert immer noch so sein Therapeutendasein. Aber er bekommt irgendwann eine Parkinson-Diagnose. Und in der nächsten Staffel, wenn Michael J. Fox mitspielt, der selber Parkinson hat, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr emotional werden.
Ich glaube auch.
Aber ja, gut. Kommen wir mal zu Fun Facts. um das Ganze ein bisschen aufzublasen.
Jason Segels Figur hat in Shrinking auf tragischste Weise seine Frau verloren. Aber kommen wir jetzt zu Fun Facts.
Genau, exakt. Finde ich gut. Ich habe nämlich so zwei, drei Fun Facts aufgeschrieben.
Er hat auf tragische Weise eine Frau verloren, aber die gute Laune, die verlieren wir nie.
Das ist wie dieser Liam Neeson-Gag bei Life's Too Short.
Let's do some lighthearted Comedy. So ist es.
Das ist super weird, wenn man den Sketch nicht kennt, ja. Aber es ist sehr witzig.
Liebling sind einfach wirklich ein wahnsinnig witziger Mensch.
Auf jeden Fall.
So. Ja. Die Fun Facts, die ich mitgebracht habe. Niemand hat Sarah Sepperstein gedankt, das haben wir schon gesagt, aber Seth Rogen hat jetzt gesagt, warum niemand Sarah Sepperstein gedankt hat. Und er hat gesagt, es wäre ein bisschen weird, seinen eigenen Gag zu machen, ja. und den abzufeiern.
Ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Man will das zwar irgendwie als Zuschauer, dass dieser Gag gemacht wird, weil es halt so witzig ist in der Serie, aber wenn die Leute dann wirklich, die Serie gemacht haben, da sich da hinstellen und dann Seth Rogen danken, das ist ja, als würdest du deine eigene Serie da bei den Emmys vermarkten, das ist halt weird.
Ja,
das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man sich da dann lieber bedeckt hält und.
Ja, aber The Studio.
Ich glaube, die haben das aber, sorry, dass ich das verbreche, die haben das, glaube ich, in so einem Instagram-Reel dann als. Ne, so als Fanservice dann gemacht, aber halt ne behind the scenes,
ja, ja.
Im kleinen Rahmen, auf dem eigenen Instagram-Account und so weiter. Und da ist es halt wieder was vollkommen anderes. Da haben die mit den Emmys in der Hand dann Sarah Sepperstein gedankt im Team. Und das ist dann wieder, das ist die sympathischere Art.
Das stimmt.
Ja. Kannst du dir eine Scheibe von abschneiden, Jonas?
Du sollst.
Ich weiß nicht,
was. Ja, ich hab grad, mir ist noch was eingefallen.
Jetzt kommt's.
The Börek.
Das ist auch gut, ja.
Nee, Burger King Bad.
The Berek.
Burger King Bad.
Breaking Bread, das ist gut. Breaking Bread.
Das Problem ist, ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich seit Anfang des Podcasts die ganze Zeit so, gibt's noch was Besseres?
Krieg ich einen guten Gag hin?
Ja. Ja.
Gute Gags gab's auch von Lauren Graham und Alexis Bledel. Die beiden waren Laudatorinnen und haben damit ein Gilmore Girls Reunion, eine Gilmore Girls Reunion veranstaltet. Das sind nämlich die beiden Hauptdarstellerinnen aus Gilmore Girls und es hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich gucke aktuell Gilmore Girls, das erste Mal in meinem Leben.
Zum ersten Mal?
Und ich fand's fantastisch und ich fand's irgendwie so schön, die da jetzt nochmal zu sehen. Es gab so ein, zwei Insider-Gags darüber, dass es zum Beispiel in Gilmore Girls, dass die das praktisch gegatekeept haben für sich, dass es immer Herbst spielt, immer im Herbst ist und alles Mögliche. Und ich fand das einfach sehr schön. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
Darum redest du auch so viel schneller als sonst.
Wieso? Grade.
Also der Gag ist, dass die in Gilmore Girls extrem schnell reden.
Ach so, oh,
ist dir das nie aufgefallen? Also ich hab Gilmore Girls vielleicht 2, 3 Folgen gesehen. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, dass da sehr schnell geredet wird.
Okay.
Aber
dann ist es ja eigentlich so perfekt für die TikTok-Generation.
Eigentlich schon.
Wahrscheinlich liebe ich die Serie deshalb so sehr. Aber ich bin da aktuell so sehr drin und deswegen habe ich mich so ganz doll darüber gefreut. Mhm. Und ja, wenn wir noch einmal kurz in die Zahlen und Fakten reingehen, dann können wir noch kurz sagen hier, Netflix und Warner Brothers, aka HBO, sind die großen Sieger der Veranstaltung gewesen. Die haben jeweils 30 Preise einräumen können. Apple TV Plus hat mit 22 Preisen für The Studio und Severance und so den bisher größten Erfolg für den Streaming-Anbieter jemals erzielen können und zeigt, glaube ich, so, dass sie noch ein Big Player werden. Disney hat allerdings so sehr krass verloren. Die haben so letztes Jahr den größten Rekord gebrochen mit so 60 Preisen insgesamt. Hm. Und dieses Jahr haben die einfach nur so 13.
Das ist heftig.
Eingeholt. Und ich finde, es ist so ein kranker Verlust.
Ja, das sind nur so 20% oder sowas. Ja. Nicht mal von dem, was sie zuvor hatten.
Ja.
Ich muss auch sagen, Apple kann auf jeden Fall besser Serien als Filme.
Ey, zu 100.
Also wenn man jetzt sowas wie Killers of the Flower Moon ausklammert.
Ja. Aber zu 100%. Ich habe wieder auch dieses Jahr gibt es so einige Apple TV Plus Gurken.
Ich hab immer noch bei mir bei der App Fountain of Youth, ich habe den durchgeguckt, aber da wird immer mir noch angezeigt und ich fand den echt nicht gut.
Ja, nee, der ist ganz
wobei
schlimm.
Wobei die den Oscar gewonnen haben. Bester Film mit Coda.
Also, ja,
findest du, dass Coda ein guter Film ist?
Absolut, also ich finde Coda okay.
Ich finde Coda gut. Ich finde Coda ist aber kein Oscar-Film.
Aber es ist kein bester Film des Jahres.
Ja. Vor allem, weil das halt auch so ein richtig schwaches Remake ist
von einem
französischen Film.
Wenn das wirklich eine eigene Produktion wäre, die keinen Vorläufer hat, der adaptiert wurde, dann wäre es nochmal was anderes. Dann könnten wir nochmal drüber sprechen. Aber selbst dann würde ich sagen, ist es nicht ein Oscar-Kandidat.
Guckt, verstehen Sie die Belliers? Der ist viel besser.
Ja.
Wird gemacht. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen. Ich habe nur Coda geguckt.
Ja, dann kannst du es auch lassen.
Coda, okay. Coda wäre auch, das steht ja für Child of Deaf Döner. Nee, Child of Döner Adults. Das wäre auch eine gute Dönerkette. Nee, das ist ja Apple TV. Das ist ja nicht
der. Ja, nee,
der weiß ja keinen Sinn. Tut mir leid, der Gag hat einfach nicht funktioniert und keinen Sinn ergeben. Das war the worst of both worlds.
It was the worst of both worlds. Ja. Aber haben wir
Killers of the Flower Mangal.
Hannah Mondöner.
damit hast du mich. Da bin ich sofort am Start.
Auch kein Netflix, aber egal.
Nehmen wir mit. Aber habt ihr zufällig in letzter Zeit irgendwas geguckt, womit man einen Döner-Gag machen könnte?
Ja.
Cinema Flashback.
Ja, also ich habe an dem einen Abend noch überlegt, The Pitt zu gucken und dann festgestellt, das gibt's ja noch gar nicht zu sehen in Deutschland, dann warte ich noch. Hab ein bisschen gescrollt und weil ich zuletzt die Herr-der-Ringe-Filme noch einmal gesehen habe, wurde mir von dem schönen Algorithmus von Amazon Prime Video wurde mir eine alte Doku-Reihe nach vorne auf die Startseite gespült von einer Doku, auf die ich aus irgendeinem Grund sehr viel Lust hatte, weil es einfach so cozy war, nämlich auf den Spuren der Hobbits. Ist ein etwas weirder Titel, weil es nicht nur um Hobbits geht. Ich vermute, dass das eine Doku-Reihe ist. Wahrscheinlich gibt es sowas wie auf den Spuren der Tempelritter, auf den Spuren der so und so, ist meine Vermutung.
Aber auf den Spuren der Hobbits könnte auch so ein Spin-off zu den Nazgul sein.
Ja. Nee, es geht, es ist tatsächlich eine Arte- und WDR-Doku, in der sie, und das ist halt so, keine Ahnung, wenn man so sonntagmittags irgendwie NTV oder sowas anmacht und da diese Dokus laufen, das war halt so wirklich so eine. Teilweise mit so ein bisschen geilen, aber teilweise auch viel zu trashigen Effekten. Die haben nämlich den einen Konzeptzeichner, einen kanadischen Konzeptzeichner von Herr der Ringe, der für Peter Jackson viele Jahre gearbeitet hat.
Alan Lee oder John Howe?
John Howe, ja.
John Howe, ja, das ist bekannt.
Ja, die haben den begleitet, wie er versucht hat, die Inspiration für Herr der Ringe, sowohl für Peter Jackson als auch für J.R.R. Tolkien, also die Hintergründe zu durchleuchten. Und dann geht es in einer Folge zum Beispiel um König Artus, in einer Folge um Siegfried und die Nibelungensage, in einer Folge geht es dann um Merlin. Und ja, woher so J.R.R. Tolkien so seine Ideen geschnappt hat. Man lernt daher sehr viel über die Mythologie von bestimmten Figuren und die Hintergründe von Figuren wie Gandalf, Frodo, Sauron und Co. Und das hat einfach, ich fand das, das war genau die richtige Doku an genau dem richtigen Abend zu genau der richtigen Zeit. 5 Folgen, 25 Minuten, das heißt, man kann die auch locker an einem Abend weggucken. Man lernt sehr viel über J.R.R. Tolkien, über der Herr der Ringe, über die Figuren, über die Hintergründe. Und ja, von mir gibt's einen Daumen hoch. Und eine uneingeschränkte Empfehlung, wenn man weiß, dass es halt einfach so eine Fernsehdoku ist, die jetzt auch besser sein könnte. aber ich fand die irgendwie sehr, sehr kuschelig und habe sehr viel Spaß damit gehabt. Vor allem 2014, also die ist auch schon älter, muss man dazu sagen. Und die hat irgendwie so, keine Ahnung, als ich hatte so irgendwie das Gefühl, ich gucke wieder mal was in einer, als die Welt noch besser war.
Als wir Fußballweltmeister waren.
Ja, genau. als die Welt noch in Ordnung schien und man voller Optimismus in die Zukunft geblickt hat.
Ja. Da war auch schon einiges im Argen, sind wir ehrlich.
Ja, natürlich, selbstverständlich,
aber,
ja.
Aber ja.
Ich habe auch einen sehr optimistischen Film nachgeholt.
Ja.
Und zwar
Optimus Prime.
Sound of Falling.
Ja, oh. Ein sehr optimistisch. In die Sonne schauen.
In die Sonne schauen, ja. Du hast ja schon ein paar Mal darüber berichtet. Du hast ihn ja in Cannes gesehen.
und in die Sonne dönern.
Ja, ich habe den jetzt auch nachgeholt und der hat mich echt kaputt gemacht, dieser Film. Ich bin danach noch essen gegangen, aber ich hatte eigentlich Hunger, aber ich habe einfach in die Leere geblickt und einfach gegessen.
Ja. Das, auch das ist eine öffentlich-rechtliche Produktion vom kleinen Fernsehspiel von ZDF, ne? Und der Film ist in aller Munde gewesen, weil der in Cannes einen Preis abgeräumt hat, meine ich. Ich weiß gerade nicht mehr welchen Preis, aber die Jury hat den auf jeden Fall mit einem Preis gekrönt. Und das ist ein deutscher Film über 4 Generationen von, also 4 verschiedene Frauen, die in 4 verschiedenen Generationen einer Familie leben. Also es geht auch in 4 Zeitebenen hinein. Das ist eine ostdeutsche Familie, irgendwo vor Berlin oder so. Ich habe keine Ahnung, wo genau da. Wird auch nicht genau benannt. Und es geht um Traumata, die so von Generation zu Generation getragen werden. Das spielt teilweise in der Gegenwart, teilweise in den 80ern, teilweise zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und dann die älteste Generation ist noch mal davor irgendwann.
Anfang 20. Jahrhundert.
Irgendwie so, ne?
Ja, ja.
Ja. Und der Film ist langsam, sperrig und teilweise ist es extrem schwer zusammenzufügen, was passiert in welcher Zeitebene, wer ist mit wem wie verwandt. Und eigentlich ist das so ein Film, der, glaube ich, mit jedem Rewatch wächst.
Ja, auf jeden Fall. Der ist auch lang. Ich glaube, der ist 165 Minuten lang.
Also, aber noch unter 3 Stunden.
Ja,
aber ja. Ja, das ist halt, es bricht mit sehr vielen Sehgewohnheiten. Es ist ein extrem kluger Film.
Es ist eine Erfahrung.
Es ist eine Erfahrung, ein Erlebnis. Ja. Ich hatte sehr viele das Weiße Band-Vibes von Haneke. Also, da habe ich definitiv Parallelen für mich persönlich erkannt. Wobei der auch von seiner Grundstimmung und seiner Botschaft und seinen Figuren auch deutliche Unterschiede dazu aufweist. Und für mich persönlich war es der beste Film, wenn man Charlie Chaplins Goldrausch ausklammert, für mich der beste aktuelle Film, den ich in Cannes gesehen habe.
Ich kann aber auch.
Fand den fantastisch.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute nichts mit dem anfangen können, dass der viel zu sperrig ist.
Ich habe mir mal so Nutzer-Reviews und so weiter durchgelesen und was du da teilweise liest, also Leute hassen den. Also wirklich, also es ist ein sehr polarisierender Film. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Man muss auch damit rechnen, dass man oft während dieses Films überfordert ist, gerade beim ersten Watch. Und da versucht noch so zusammen zu erpuzzeln, worum es hier eigentlich geht.
Ja.
Ja, aber die Art und Weise, wie so das Thema Trauma von Generation zu Generation getragen wird und wie auch in kleinen Details und Bildern und Lichtern und so weiter das kommuniziert wird, also erzählt wird, das finde ich schon spektakulär. Doch. Der ist so durchdacht, dieser Film.
Ich finde alleine auch schon diese Zeitebene, die früheste Zeitebene und wie die Menschen dort gelebt haben, wie sie mit dem Tod umgegangen sind und generell auch die Kleidung, die Kostüme, diese bedrückende Stimmung beim Essenstisch und so. Das,
die Sprache auch.
Die Sprache stimmt, die Sprache war ja auch besonders. Hat mich gekriegt, hätte mich alleine nur mit der Zeitebene gekriegt, aber absolut, die anderen sind auch.
Ja, dieser Film ist so ein Monument. Das ist so ein wirklich so ein Brett. Das muss man erstmal verarbeiten. Ein Epos, ja, definitiv. Aber gerade das, wir schimpfen immer mit dem deutschen Kino, aber. Ne? Dass das hier mal hervorgebracht wird.
Ich finde auch, das ist so ein Film, der hätte jeden Moment in einen Horrorfilm überspringen können. Ja. So, das habe ich sehr häufig so gedacht. Ich finde es auch, ich kann mich nur anschließen, es ist wirklich ein fantastischer Film, hat wirklich eine sehr, sehr starke feministische Botschaft, die wirklich so durch alle Generationen durchgeht. Und ich finde den wirklich toll. Und ich finde, ich saß drin und habe mir gedacht, boah, der könnte mir auch richtig auf den Sack gehen, dieser Film, weil er wirklich so, er ist sehr hochtrabend, er ist sehr künstlerisch und sehr experimentell. Aber ich finde, er hat so eine krasse Sogwirkung, dass man das komplett hinnimmt und dann auch wirklich allen Leuten so an den Lippen hängt. Und ich finde, es ist wirklich ein fantastischer Film und er hat wirklich eine Sogwirkung.
Ja, aber bevor jetzt auch Leute da draußen jetzt denken, oh, den muss ich sehen. Ja, ihr solltet den auf jeden Fall gucken, aber seid auch vorbereitet. Ich glaube, es gibt sehr, 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 sehr viele, die gar nichts damit anfangen können, die davon furchtbar gelangweilt sind, die einfach, weil der so sperrig und so einzigartig und außergewöhnlich ist, da auch ganz hart von abprallen. Und online passiert das tatsächlich. Also sehr viele hassen den Film. Ich will nicht sagen, ich kann das verstehen, aber tatsächlich kann ich das verstehen. Ja. Aber ich bin das genaue Gegenteil. Ich fand den fantastisch. Ja.
Ja. Jo. Weniger sperrig ist die Netflix-Doku, die ich geguckt habe. Unknown Number, The High School Catfish. Und das ist so eine Doku, die seit Wochen in die Top 10 in den Netflix-Charts dominiert.
Unknown Number, The High School Cat Döner.
So nämlich. Und
Unknown Döner.
Unknown Döner. Ja. Ich weiß ich nicht, ist so eine Mystery, so eine Mystery-Box bekommen.
Ja, das ist immer, du bestellst einen Döner und es ist eine Überraschung, was für ein Fleisch drin ist oder ob da Fleisch drin ist, ob es ein veganer Döner ist.
Ja, oder ob es einfach nur Fleisch drin ist, ob es nur Fleisch ist,
ob es nur Soße ist,
ob es nur das Brot ist,
ob es nur Salat ist.
Ja. Ob es nur die Box ist.
Oder stell dir vor, ist es dann einfach so ein Fladenbrot, da ist einfach nur Gurke drin.
Das geht auch.
Nichts anderes.
Das geht auch. Ja. Unknown Number, The High School Catfish ist jedenfalls eine Doku, die, finde ich, so ein sehr, sehr spannendes Thema hat, was man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Es geht darum, dass irgendwo in den USA so eine Highschool-Schülerin, die bekommt eines Tages ganz, ganz seltsame Nachrichten von einer unbekannten Nummer. Und diese Nummer terrorisiert dieses Mädchen wirklich monatelang und schreibt ihr wirklich immer Nachrichten so, boah, du siehst richtig scheiße aus, dein Freund liebt dich nicht. Und also wirklich, es ist psychologischer Terror. Und es bringt auch nichts, dass sie das Handy wechselt, eine neue Nummer holt. Immer wird sie von dieser Nummer einmal angeschrieben. Und es bringt nichts, sie kann diese Sache
nicht entziehen. Die Nummer ist eine 4. Ist das der Twist?
Nein,
es ist die 4. Es ist eine Zahl, das ist die Zahl 4.
Nein, es ist tatsächlich einfach, sie wird von irgendwo, von irgendeiner Person terrorisiert sie und sie kann es nicht herausfinden. Und diese Doku dreht sich halt darum, wie sie über ein Jahr lang versucht haben herauszufinden, wer sie terrorisiert. Und es ist wahnsinnig spannend inszeniert.
Jetzt kommt das Aber.
Aber die Auflösung, die ist auch sehr loco, weil
es ist gar nicht die 4, es ist die 3.
Also man
ist Pi.
Ja, genau, das ist der Twist.
Also man rechnet,
das ist eine irrationale Zahl.
Man rechnet gar nicht mit der Person, die das gewesen ist. Es ist so, es ist das wäre krass. Aber ja, es ist dann doch irgendwie, wenn die ganze Auflösung kommt, ist man so, okay, es ist darüber eine Doku machen, ist auch krass. Also man hängt wirklich bis zur Auflösung so komplett dran und dann fängt man an zu realisieren, oh, es ist gar nicht so eine hochtrabende Geschichte. Ich finde es so.
Es ist Florian David Fitz.
Der könnte mich gern terrorisieren.
Okay, Lennart.
Ja, ich weiß es nicht. Wenn er mal durch.
Florian Döner Fitz.
Wenn er mal durchklingelt, ich würde mich freuen. Nein, aber ich finde, das ist so wirklich so eine typische Netflix-Doku, die dich so im Bann hat, die wirklich wahnsinnig unterhaltsam inszeniert ist. Und bis zur Auflösung bleibt man dann wirklich dran. Und danach fragt man sich, okay, gut, warum habe ich mir das angeguckt? Das Gleiche könnte ich auch noch, es tut mir leid, ich nenne gut. Direkt noch schon was weiteres, über die Charlie Sheen-Doku sagen, a.k.a. Charlie Sheen. Das ist eine Doku über Charlie Sheen, den Schauspieler und Reality-TV-Star. I don't know, kann man ihn mittlerweile auch so nennen. Und es geht halt in dieser Netflix-Doku über dessen Leben, über dessen Abgründe. Und es geht wirklich einmal von Anfang bis Ende, wird das so durchgenudelt in so einem Zweiteiler. Insgesamt sind das 3 Stunden. Und er gibt auch selber Interviews ab. Und es werden so ganz, ganz viele Leute aus seinem Umfeld gefragt. Sean Penn spricht auch da über ihn, sein Bruder spricht über ihn. Und es ist so wahnsinnig unterhaltsam inszeniert. Also ich war wirklich so diese 3 Stunden, ich wollte das auch einmal so komplett durchgucken. Aber danach fragt man sich auch wieder, wie bei Unknown Number, ja, warum jetzt eigentlich so? Warum habe ich mir das jetzt angeguckt? Weil es gibt nicht wirklich Neues und es ist auch ein bisschen seltsam, dass Charlie Sheen so über sein eigenes Leben redet. Das ist irgendwie auch schon so ein bisschen eine Beweis. Also er gesteht auch schon eigene Fehler ein, aber es wird irgendwie so ein bisschen klein geredet und auch so ein bisschen, er wird auch beweihräuchert und das ist irgendwie so ein bisschen sehr seltsam. Aber man erfährt sehr viel über Martin Sheen, also den Vater von Charlie Sheen.
Ja.
Und der muss anscheinend wirklich der krasseste Best Father of the Year irgendwie so gewesen sein. Zumindest wie es in dieser Doku erzählt wird.
Oh, das freut mich.
Der ist irgendwie so die ganze Zeit für ihn da gewesen und auch für seine Familie.
Ich mag Martin Sheen sehr.
Ich auch. Ich finde, das ist so ein fantastischer Schauspieler. Ja. Und irgendwie so in den bittersten Momenten, von denen Charlie Sheen da berichtet, also er redet auch darüber, dass er halt ein Crack-Junkie war.
Ja.
Und dann auch wirklich so da eine Nadel gehangen hat und alles Mögliche. Und so, selbst wenn er dann im Krankenhaus gewesen ist und für halb tot erklärt wurde, dass sein Vater da hingekommen ist, so direkt und hat sich um ihn gekümmert. Und das ist so. Das war dann doch irgendwie so sehr schön.
Hast du mal Grace and Frankie gesehen?
Nee.
Grace and Frankie ist, da spielt Martin Sheen. Also Martin Sheen ist ein legendärer Schauspieler, der in Filmen wie, keine Ahnung, Apocalypse Now zum Beispiel die Hauptrolle gespielt hat. Und ich liebe Martin Sheen sehr. Und der spielt, das ist eine relativ neue Serie, die auch auf Netflix ist. Also wir können auch da gleich einen Gag machen, soweit uns einer einfällt. Grace and Frankie ist eine fantastische Comedy-Serie, in der auch Jane Fonda mitspielt. Mhm. Oh. Und es geht darum, dass zwei Geschäftsführer, die zusammen eine sehr erfolgreiche Firma führen, über die Jahrzehnte feststellen, dass beide stellen fest, dass sie in irgendeiner Form queer sind und sich ineinander verlieben und dann eine Affäre beginnen und das dann ihren Frauen beichten und sich dann jeweils von ihren Ehefrauen trennen, die halt eigentlich dieses ganz klassische Rich American Leben geführt haben, so mit Golfen und so weiter, und dann aber halt an ihrem späten Lebensabend feststellen, ah, okay, wir wollen eigentlich ein ganz anderes Leben. Die trennen sich von ihren Frauen, führen gemeinsam eine Beziehung, und die beiden Frauen, Grace und Frankie, so heißen die, ziehen dann zusammen und machen eine WG, weil die ja quasi beide dieselbe Leid tragen, aber halt auch dann lernen, damit umzugehen. Und die beiden Paare, also die Frauen werden kein Liebespaar, aber die werden halt zu Mitbewohnern, sind extrem unterschiedliche Persönlichkeiten. Und die beiden Paare oder Menschengruppen werden halt auch wiederum Freunde wieder. Und es ist einfach so eine extrem positive, sehr süße, witzige Serie, in der auch Martin Sheen so eine tolle Figur spielt. Und Grace and Frankie ist so sehr verschlafen. Also niemand redet darüber.
Ich habe auch noch nie davon gehört, muss ich
sagen. Ja, ich finde es auch saukrass, weil die ist so gut. Die ist total witzig. Und
aufschreiben.
Ich auch. Also ja, ich finde, die klingt fantastisch.
Ich mag die sehr. Und Jane Fonda ist halt auch einfach grandios in dieser Serie. Und die ist auch abgeschlossen. Also es gibt 7 Staffeln. Ne? Also okay. Nicht mal so ohne.
Dankeschön. Ich habe das.
Okay, dann kann ich doch nicht schauen. Das ist mir zu viel.
Ja, 7 Staffeln ist schon wirklich krass. Aber
ja,
ist so eine gute, so eine Essensserie.
Ja, absolut. Es ist eine absolute Comfort-Serie.
Perfekt.
Ich glaube, die Folgen sind halt auch, also es ist eine Comedy-Serie. Also ich glaube, die Folgen sind auch 20 Minuten lang, ist aber sehr hochwertig produziert, hat tolle Figuren. Einfach rundum empfehlenswert. Grace and Frankie mag ich persönlich.
Auf jeden Fall, gucke ich mir noch an.
Ja.
Ich hatte noch ein Fun-Fact aus dieser Charlie Sheen-Doku, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Charlie Sheen ist, glaube ich, bis heute der Schauspieler, der am meisten Geld für eine Serie bekommen hat. Er hat pro Folge
20 Millionen oder sowas?
Nein, nur 2 Millionen tatsächlich. Aber
also für eine Staffel 20
Millionen. Er hat
was ist das für ein
Also für eine Staffel hat er 20
Millionen. Aber stell dir mal vor, also er hat für Two and a Half Man irgendwann hat er so richtig krasse Verhandlungen gemacht. Er hat pro Folge hat er 2 Millionen US-Dollar bekommen.
Ja. Das ist und vor allem John Cryer, der Co-Star, hat halt irgendwie ein Viertel von dem bekommen, was halt immer noch ein extrem hohes Gehalt ist für eine Folge von einer Comedy-Serie.
Das stimmt. Und der Junge hat nichts bekommen.
Ja. Genau. Dem geht's ja auch gar nicht gut. Ja. Aber das
guck mal, deshalb heißt das Two and a Half Men. 2 Millionen bekommt Charlie Sheen.
Jonas, deine Mathematik
geht jetzt schon. Half a million bekommt John Cryer und gar nichts der Junge.
Ja. Der Junge, dessen Namen du noch nicht mal weißt. Wie heißt der Schauspieler?
Ist er nicht irgendwas mit Angus?
Angus Young. Nee.
Das ist dann irgendwie ist in meinem Kopf Angus T. Jones.
Angus ist aber auch richtig. Es ist Angus T. Jones.
Ach, wusste ich's doch. Aber John Cryer, übrigens der Co-Star aus Two and a Half Men, ist auch ein Interviewpartner in der Serie. Also ich finde, es ist definitiv eine interessante Serie. Die ist wahnsinnig unterhaltsam, diese Doku. Aber ist halt dann die Frage so, wie ordnet man das ein?
Und ich heiße zwar nicht John, aber ich bin ein Cryer.
Same.
Ja. Ich habe gar nicht so viel geschaut. Ich glaube, ich habe 2 Filme geschaut jetzt in der letzten Woche, weil ich 2 Sachen angefangen habe. 2 großartige Sachen. Und zwar
Crack
und Crack 2.
Ah, nein.
Nachfolger.
Nein, nicht
Center.
Oh nein, nicht, dass wir bald eine Serie drehen müssen, a.k.a. Jonas Ressel.
Ja. Da besuchen wir dich am Friesenplatz hier in Köln.
Am Neumarkt.
Ja. Oder das nimmt sich nicht mehr so viel, Jonas.
Nee, das war nicht Crack, sondern Indiana Jones und der große Kreis.
Sorry, ich bin gerade ein bisschen gekommen.
Ich würde sagen, nach der Original Indiana Jones Trilogie kommt dieses Spiel direkt.
Ja, Punkt.
An. Das hat den Vibe, das hat im Deutschen auch den Originalsprecher von Harrison Ford. Das hat alles, was Indiana Jones ausmacht. Es hat die Absurdität. Es hat cool. Man kann Nazis und Faschos auf die Fresse hauen. Man kann coole Abenteuer bestehen. Die Musik ist toll. Und auch der ganze Humor aus Indiana Jones, der immer mal wieder so das Ernste bricht. Das ist einfach so ein richtig tolles Indiana Jones-Werk.
Ich lieb's auch. Ich find's gut. Wo bist du gerade? Bist du noch im Vatikan?
Das ist nicht die Stimme von Harrison Ford. Die haben eine neue Synchronstimme.
Die ist sehr nah dran.
Die ist sehr nah dran, aber das ist nicht der originale Sprecher.
Aber guck mal, siehst du, allein, dass du es gedacht hast.
Nee, weil ich hatte ich hatte nämlich genau denselben Moment, als ich mich gefragt habe, so, hä, wie kann das sein? Das ist Florian Kleid. Klüde, ich hoffe, ich spreche den Namen.
Ich dachte, David Fitz gerade.
Das ist der neue deutsche Synchronsprecher für Indiana Jones im Spiel. Das ist nämlich ein neuer.
Ah, okay.
Ja, aber der klingt wirklich,
hat er super gemacht. Weil eigentlich spiele ich auch gerne im Original.
Ja, da ist es Troy Baker.
Den finde ich auch toll.
Ja.
Aber ich habe halt Indiana Jones auch immer auf Deutsch geschaut und ich habe mich so an den Synchronsprecher gewöhnt. Und der neue macht das auch.
Wolfgang Pampel ist nämlich der alte.
Ja, ja. Genau. Ich bin schon in Siam.
Ja, also das Spiel ist grandios. Ich mochte das auch sehr und hab's komplett durchgesucht. Ich habe hier im Podcast schon oft drüber gesprochen. Ja. Es ist ein wunderbares Spiel.
Ja, ich hab's. Hast du dir den DLC schon geholt?
Ist das jetzt schon raus?
Ich glaube, der ist schon draußen, ja.
Ja, das ist draußen, dann muss ich das noch holen. Ja.
Weil ist es nicht auch ein Zusatz für den Vatikan?
Ja, ist für den Vatikan.
Okay.
Ja.
Ja, ich finde, der Vatikan hat mich irgendwann ein bisschen genervt.
Vatikan.
Halt dein dummes Maul. Sorry, nein, das hat mich gerade tief in meinem, weil ich habe den Vatikan geliebt.
Ja, der ist cool, aber ich finde generell, man verbringt dann doch irgendwie zu viel Zeit so in den einzelnen Orten. Deswegen, ich bin auch ab der Wüste bin ich ausgestiegen. Also, aber nur weil
What?
Ja. Hast du es nicht weitergespielt?
Nein, ich hab's aktuell pausiert, weil die Switch 2 ist dann erschienen und ich bin Nintendo-Fan und
jeder darf ja seine Meinung und seine Gewohnheiten und haben.
Das ist keine Meinung.
Das ist wie deine Severance-Meinung.
Aber Donkey Kong Bonanza, das ist toll.
Ja, will ich ja gar nicht absprechen, aber Indiana Jones zu starten, anzufangen, dann den Vatikan-Teil zu lang zu finden und dann das Spiel abzubrechen, also da habe ich
ja, aber das Ding ist, aber das
verloren.
Ding ist,
du hast gerade deine Menschenwürde.
Ja, aber okay, hear me out. Ich hasse Spiele, Ich hasse
Stealth. Ich hasse Spiele.
Ich hasse
okay, Spiele. Das ist schlecht.
Punkt. Nein, ich hasse Stealth-Spiele. So, und man muss.
Du musst es nicht Stealth-mäßig spielen. Nein.
Doch.
Ich habe irgendwann auch festgestellt, okay, Stealth kann man machen. Und irgendwann habe ich auch durchgeprügelt.
Ganz ehrlich, die Gegner-KI, das ist eine der dümmsten KIs, die ich jemals mitbekommen habe. Du kannst quasi neben denen laufen, die checken das nicht. Dann machst du einmal schön hier mit so einem Knüppel auf den Kopf.
Das kennt Splinter Cell. Also du kannst irgendwann, ich bin irgendwann, ich habe einen Raum gefunden, wo ein Maschinengewehr nach dem anderen war. Man hat mich einfach durchgeballert bis zum Gehtnicht. Ich habe so ein Nazi-Lager einfach kaputt geballert. Das war das beste Gefühl meines Lebens.
Vor allem Indiana Jones kommentiert das auch immer so.
Ja, das ist,
also, oh.
Das, ist,
oh.
Ah, das Spiel ist, also ich finde das Spiel grandios, wirklich. Also von seinem ganzen Vibe, von seiner Inszenierung, seiner Story. Es ist wirklich der beste Indiana Jones nach, ja, ich stimme dir zu, nach Teil 3. Nach Kristallschädel.
Ja, nee, und das andere, was ich gerade konsumiere, ist ein Buch, das uns ein Zuschauer geschickt hat: Imperium von Robert Harris, von dem Autoren von Konklave. Und in Imperium geht es um Cicero. Und er erzählt quasi so seine Lebensgeschichte. Und ich glaube, das letzte Mal, das ist so eine spannende.
Der römische Staatsmann oder der deutsche Sänger?
Der deutsche Sänger.
Roger Cicero.
Ja, genau.
Naja, aber Rest in Peace, Roger Cicero. Das ist eigentlich total traurig. Aber,
und Rest in Peace,
Cicero, ja. Der römische Staatsmann.
Der 2000 Jahren tot ist.
Ja. Und Rhetoriker war der, ne?
Genau, war Politiker, aber ist das eine Rhetoriker.
Geschichte dann?
Also, ich habe mich noch nicht damit so beschäftigt, weil ich weiß auch gar nicht, was mit Cicero passiert ist. Ich will mich nicht spoilern. Ich habe nämlich herausgefunden, dass das nicht nur ein Buch ist, sondern es ist eine Trilogie.
Ah, das und heißt, den Wikipedia-Artikel von Cicero, den meiden wir.
Der ist gerade unter Verschluss. Ich will mehr dazu auch, bestimmt gibt es da irgendwie Essays oder ein Video, wie nah das dran ist. Ich habe nur gelesen, dass Robert Harris sehr dran gelegen ist, das so realistisch wie möglich
darzustellen. Just saying, also ich habe es hier gerade gelesen, Cicero ist, Jonas Spoiler, tut mir leid, aber der lebt nicht mehr. Der ist tot.
Ja. Genau. Und ich muss sagen, es geht in diesem Buch, wahrscheinlich auch in seinem Leben, es geht sehr viel um Intrigen, um Korruption, um Aristokratie gegen die Plebejer. Das ist
gegen den Plebs.
Und ich habe noch nicht seit Game of Thrones so eine intrigante und geil erzählte Geschichte gelesen
wie das. Irgendwo kommt die Inspiration von Geschichten wie Game of Thrones her.
Ja.
Das ist übrigens, ich hatte ja viele Jahre Latein in meiner Schulzeit und da wurde uns immer eingeprügelt, dass man den Buchstaben C, dass es das nicht gab, dass es mit K ausgesprochen wird.
Ja, ja.
Sowas wie, selbst Cäsar hieß ja eigentlich, wurde ja wahrscheinlich sowas wie Kaiser ausgesprochen. Mhm. Wo auch dann die Nähe zu dem Begriff Kaiser halt ein bisschen klarer ist, warum das von Cäsar kommt. Das ist mir gerade erst aufgefallen, dass Cicero ja auch Kikero hieß.
Ja,
das ist aber, nicht so
aber im,
cool.
Ne, im deutschen Wikipedia-Artikel steht auch, dass es im Deutschen auch Cicero ausgesprochen wird.
Ja,
aber das heißt, du hast schon nicht.
Ich wollte es gerade sagen. Du hast dich gerade.
Ich muss gucken. Gab es den echt? aber es ist echt eine tolle Geschichte. Es gibt auch sehr viel so Gerichtsdrama drin.
Jonas.
Und dann, also wie er mit Hilfe von seinen Reden und seiner Überzeugungskunst einfach auch riesige Gegner zu Fall bringen kann.
Darf ich einmal kurz auch sagen, dass es nach dem ultimativen Jonas-Buch auch klingt?
Ja, das ist Jonas-Bait 100%.
Ja.
Also ne, so eine coole Intrigengeschichte, dann noch mit irgendwelchen römischen Generälen und irgendwelchen Feldzügen, die da stattfinden parallel.
Da es geht um einen Mann.
Es geht um die Römische Republik.
Ja. Das ist das Roman Empire. Dein Roman Empire ist das
Roman Republic. Nee, und so ein, zwei bekannte Gesichter kamen auch schon vor, so Cäsar. Mhm. Cäsar.
Also ich dachte,
Kaiser.
Kaiser.
Ich dachte, so ein Cameos von
Iron Man kam auch schon vor. Nee, aber ich kann das sehr empfehlen. Das macht richtig, richtig Bock.
Okay.
Das ist 100% Jonas
Bock. Kam Ted Sarandos schon darin vor?
Ja.
Sarandos.
Ja.
Sarandos? Und was für Filme hast du gesehen? Du hast gerade eben noch gesagt.
Nee, gar keine.
Achso, du hast gesagt, du hast zwei Filme gesehen. Und du meintest zwei.
Achso, ja, ich habe mit Lenny zusammen noch Dracula, A Love Story. Aber da will ich erst drüber sprechen, wenn er rauskommt.
Okay,
ja,
verstehe.
Stimmt.
Okay.
Ich habe ansonsten noch hier die Rosenschlacht, The Roses, nachgeholt.
Krass,
mit Benedict Cumberbatch und Oliver Coleman. Und ich finde den okay.
Okay.
Ich finde den wirklich okay. Ich finde. der Film lebt wirklich wahnsinnig von der Chemie zwischen Oliver Coleman und Benedict Cumberbatch.
Die haben viel Chemie.
Also wirklich wahnsinnig.
Die haben wirklich eine sehr, sehr gute Pressetour gehabt zu dem Film.
100%.
Sehr, sehr sympathische Videos gedreht und ja, Interviews gegeben.
Und ich finde auch, das hätte sich, das bietet eigentlich einen perfekten Film, aber.
Kannst du mich mal abholen, worum es genau geht? Ist es so, mich erinnert das jemand in meinem Alter an Der Rosenkrieg mit, was, Richard Gere? Nee, wer hat in Der Rosenkrieg damals mitgespielt?
Oh Gott, ich kenne nur die Rosenkriege.
Nee, der Rosenkrieg war ein Film über eine Ehe, die wirklich sehr, sehr dramatisch auseinandergeht.
Also ich glaube, das basiert auf einem Roman und auf diesem Roman basiert auch dieser Film, den du meinst.
Das war Michael Douglas, nicht, ja.
Und es geht halt eigentlich, prinzipiell kann man darüber reden, dass es um ein Ehepaar geht, das sich langsam auseinanderlebt und dass sie sich anfangen zu hassen. Mhm. Und dann geht es darum, dass sie sich gegenseitig manipulieren wollen und dann letztendlich kommt es zu der Scheidung, beziehungsweise soll es zu der Scheidung kommen. Und es geht um einen Mann, der Architekt ist. Er ist richtig erfolgreich. Das Ding ist aber, er baut ein Museum, das einstürzt. Und danach ist sein Ruf sehr geschädigt. Und er kriegt keine Jobs und kümmert sich deshalb um die Kinder, während seine Frau, die von Oliver Coleman gespielt wird, richtig erfolgreiches Krabbenrestaurant hat.
Oh, okay.
Und richtig durchstartet in der Küchenszene. Und dann geht es auch so darum, die Rollenverteilung, wer kümmert sich um die Kinder und alles Mögliche. Ist es okay, wenn sie dann jetzt ihren Traum so nachgeht und er vernachlässigt seinen Traum? Ist eigentlich so sehr spannende Themen. Und ich finde auch da, er weiß nicht so ganz, was er will, weil er ist so manchmal so wirklich sehr absurd in der Comedy und dann doch irgendwie so sehr emotional und dramatisch in den Themen, die er anspricht. Und ich finde, diesen Balanceakt schafft er nicht ganz. Also man lacht wirklich auch sehr, sehr viel. Aber ja, es ist halt so.
Weil Der Rosenkrieg auch so war.
Ja?
Also das war schon, das hatte schon auch komödiantische Elemente. Also es war schon, der ist ja auch, glaube ich, also Danny DeVito spielt mit und jetzt schaue ich einfach mal nach, aber ich glaube, der führt sogar Regie darin.
Ja. Die Rosenkriege haben leider keine Comedy gehabt.
Schade, schade. Also der,
ich wette auch, die hatten Comedy.
Die haben sich stellenweise mal einen Gag erzählt.
Ja, Danny DeVito hat Regie geführt auch.
Ja, krass. Also hier bei The Roses führt auch Regie Jay Roach, der auch hier Meine Braut, ihr Vater und ich gemacht hat. Also auch wirklich ein Comedy-Regisseur. Und es ist auch mainly eine Comedy, aber wie gesagt, ich finde so, ich hatte so ein Problem damit, so, dass ich das Gefühl hatte, dass der Film nicht weiß, was er ist. Aber
Meine Braut, ihr Döner und ich.
Ja, jetzt haben wir es.
Das ist so der perfekte Titel. Es war auch kein Netflix, aber ist egal.
Aber ich finde auch hier statt die Rosenschlacht die Dönerschlacht. Nehmen wir auch noch mit.
Die Dönerschlacht.
Mein Brot, ihr Döner und ich.
Ja.
Mein Brot, ihr Döner und ich.
Ja.
Aber gut. Ja, also ich finde.
Mein Kraut, ihr Döner und ich. Das ist viel besser.
Finde ich gut.
Finde ich.
Wegen Braut.
Ja. Ja.
Wollte ich noch einmal gesagt haben. Aber es lohnt sich hier für der Cast ist krass. Andy Samberg spielt auch mit Shruti Gadwa und auch Kate McKinnon. Also es ist wirklich so sehr hochkarätig besetzt. Kann man mal machen. Ja. Ich finde aber auch, der funktioniert sehr gut, glaube ich, auch im Stream.
Ja. Wir ziehen um. Das ist noch so ein Thema.
Ja, wir ziehen uns jetzt um, oder?
Ja, wir ziehen uns jetzt um.
Wir ziehen uns die Squid Game an.
Ich habe festgestellt, dass wir die Stundenmarke schon überschritten haben und wollte einfach mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken, weil wir noch über die Starts der Woche sprechen wollen. Das nur so als Info. Wir produzieren Cinema Strikes Back jetzt schon seit 2018, Anfang 18.
Ja.
Also jetzt schon seit, wir sind in der 8. Staffel, ne? Und wir haben diese Zeit immer im selben, wir haben ein Büro in Köln, das wir hier angemietet haben. Und das ist relativ klein. Das war mal gedacht für Jonas, Marius und mich. Das Team ist allerdings gewachsen in der Zeit und wir machen noch weitere Sachen und so weiter und so fort. Und deswegen ist eigentlich von uns schon seit Jahren irgendwie ein Anliegen gewesen, vielleicht mal in was Größeres zu ziehen. Aber das ist auch in Köln im Gegensatz zu Berlin oder anderen Städten nicht so leicht. Und es hat einfach lange gedauert, bis wir was gefunden haben, was uns in irgendeiner Form gefällt. Und das ist jetzt erst passiert. Und wir haben einen Umzug vor uns, der wahrscheinlich so in den nächsten Tagen passieren wird.
Nächste Woche, ja.
Na, mal gucken, wie genau das ablaufen wird. Und wollten wir nur gesagt haben, weil es wird eine Woche geben, in der wir deswegen, weil das ist natürlich viel Arbeit, in dieses neue Büro zu ziehen und da uns einzurichten. Und
wir können das Set auch nicht in der Form weiter übernehmen, weil das ein bisschen specialiger wird, weil wir in Zukunft im Keller drehen werden und das Set da nicht so ganz reinpasst. Das
ist so dubios.
Ja, das ist sehr dubios. Nein, das ist so ein Gewölbekeller.
Ja.
Aber das passt jetzt nicht so 100% rein.
Da war ein Restaurant früher drin, wo wirklich Leute drin saßen und so. Und ja.
Genau, und wir brauchen da einfach ein paar Tage, um das umzubauen, neu aufzubauen und dann aus dem Keller raus zu senden.
Also eine Woche lang wird auf jeden Fall, ich glaube, nächste Woche wird der Podcast ausfallen wahrscheinlich.
Nee, da läuft
er noch. In zwei Wochen
fällt er aus. Für euch in zwei Wochen die Woche.
Ich kann es auch genau sagen, ich hab's mir auch aufgeschrieben hier, an welchem Tag der Podcast ausfallen wird.
3.10.
3.10.
am Tag. Das ist der Feiertag.
Genau.
Tag der Deutschen Einheit.
Genau. Ja. Da dürfen wir gar nicht arbeiten.
Genau. Da, ja.
Weil wir nehmen das immer auf und schneiden das und laden das hoch an einem Tag.
Genau.
Ja. Also,
praktisch live ist der Podcast.
Für uns ändert sich dadurch sehr, sehr, sehr viel. Vor allem auch viele Gewohnheiten, die wir so in den letzten Jahren einfach hatten. Aber zum Beispiel hatten wir auch immer hier das Problem, so eine winzige Küche zu haben. Wir konnten nie richtig zusammensitzen, wenn wir mal essen wollten oder sowas. Und das Büro war einfach nicht für die Menge an Leuten ausgelegt. Und deswegen müssen wir, das war auch einfach so eine Sache, die passieren musste. Unser Studioraum wird dadurch allerdings auch ein bisschen größer. Dadurch haben wir vielleicht neue Möglichkeiten, hier auch CSB zu produzieren. Also auch für euch wird sich sicherlich die eine oder andere Sache dadurch ein bisschen verändern. Ja. Ich weiß, Veränderung ist grundsätzlich unbeliebt und schlecht. Aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Das schaffen wir.
Ja, ich glaube, das ist das Größte für euch. Die größte Veränderung wird sein, dass in einer Woche kommen mal keine Videos und dann geht's weiter.
Ja.
Eventuell wird das Set halt ein bisschen anders aussehen. Ja. Vielleicht haben wir auch so eine Übergangs-Set-Lösung dann irgendwie geplant.
So wie wir das am Anfang auch hier hatten.
Ja.
Das ist ja auch das Set ja noch nicht.
Aber Tag 1. Wir haben schon mal ein Set, also es wird wahrscheinlich nicht so lange dauern, dass es dann halbwegs aussieht.
Wir drehen nur noch jeweils zu Hause.
Ja, du sagst das jetzt und dann ist der Umzug und dann wird
hier alles auseinander. Ja, ja, es tut mir leid.
Oder der Wagen, in dem das transportiert wird, beginnt zu brennen oder weiß ich nicht.
Also ich muss sagen, ich bin erst so seit 2022 hier.
Erst.
Ist auch schon wieder. Guck mal auf den Tacho. Ist schon wieder
guck mal auf den Tacho, sagte er mit seinem Bratort.
Mit meinem Bratort. Ja, ich wollte es auch.
Am 6.000 Euro George Foreman Grill.
Hey, Xenia und du seid jetzt schon über 3 Jahre Teil von CSB.
Das ist crazy. Das ist crazy, Leute. Aber deshalb würde ich gerne fragen, weil ihr hier auch länger seid. Was ist so, seid ihr wehmütig? Seid ihr ein bisschen so traurig, auch nostalgisch? Was ist so eure Lieblingserinnerung an dieses Büro?
Meine Lieblingserinnerung tatsächlich war die Anfangszeit, als wir hier eingezogen
sind. Ah, ohne
sind.
Uns.
Ja. Natürlich, auf jeden Fall.
Wow, das war toll.
Die ganzen nervigen Leute hier waren.
Ja, da hatten wir nämlich ein Wohnzimmer.
Wir hatten ein Wohnzimmer, ja, das war.
Da haben wir immer Tetris gespielt in der Mittagspause.
Das stimmt.
Ja.
Und das hat eine sehr, sehr beunruhigende Richtung eingeschlagen, wo wir uns fast die Köpfe eingeschlagen haben, wer besser in Tetris ist.
Das war nicht gut.
Ja. Also eins, klar, Marius war der Schlechteste. Das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, unterschreiben.
Ich wurde immer der Emporkömmling genannt.
Ja, weil du aus dem Nichts kamst, schlecht angefangen hast und dann plötzlich irgendwann gut warst. Und ich war immer solide, einfach stark, oben on top.
Ach, so ist das.
Natürlich ist das so. Dann haben die irgendwann angefangen zu sagen, der Tetris-Rat hat entschieden, dass ich der Beste bin. Dann habe ich das Tetris-Ting gegründet, weil Tings cooler sind als Rate, weil das so was Wikingermäßiges hat, was Mittelalterliches, was immer besser ist.
Rat nicht, ne?
Bitte?
Ein Rat hat nichts Mittelalterliches.
Nee, überhaupt nicht. und dann, das stimmt, das waren sehr schöne Erinnerungen an unsere Tetris. Man kann, für alle, die gerade komplett überrascht sind, es gab ein Super Nintendo-Spiel, Dr. Mario, da war ein Tetris, was man auch gegeneinander spielen kann. Und wenn man bei sich eine Reihe vollendet hat, dann wurde die rübergeschoben auf die andere Seite. Und man hat quasi Tetris kompetitiv gespielt und das hat uns süchtig gemacht. Ja,
vor allem, wenn man 4 Reihen auf einmal abgebaut hat, dann hat der Gegner die auch bekommen.
Ja, wir haben teilweise nach Feierabend gegeneinander gespielt und wenn wir dann so 2 Stunden am Stück Tetris oder so gespielt haben, ich habe teilweise die Augen geschlossen und ich habe noch so Tetris-Figuren gesehen, die so von oben nach unten
kommen. Aber das Geile ist, Dr. Mario hat auch so ein geiles Theme.
Ja. Sorry, dafür liebe ich dich, Lenny, dass du das auch direkt einordnen kannst und das kennst und weißt, worüber wir reden.
Wie gesagt, ich bin ein Nintendo-Fan und deswegen habe ich auch Indiana Jones abgebrochen.
Du bist kein Indiana Jones-Fan.
Ja. Genau. Ja, ich liebe doch auch Indiana Jones.
Ich bin kein Nintendo-Fan, ich bin ein Nintendo-Don't.
Oh.
Ja. Aber ich glaube, es wird ein bisschen einfacher für uns, weil normalerweise ist es so, du ziehst um und dann wird dein Arbeitsweg komplett anders. Aber das Büro ist halt auch nicht so weit entfernt.
Nee, ist um die Ecke.
Mein Arbeitsweg ist quasi der gleiche.
Ja, ich muss auch bei derselben Station raus und so, das ändert sich. Vom Weg her ändert sich für mich nichts.
Für mich ist es sogar noch näher.
Ja,
ich glaube, am wehmütigsten werde ich sein, wenn ich hier den Schlüssel reinsteck und zum letzten Mal abschließt.
Das ist ungefähr so, dann hast du deinen Hannah Montana finalen Moment, wo sie auch einmal noch durch das Haus geht und
nee, ich glaube, da muss ich
weint.
Da muss ich ich gucke immer gern, wenn ich umgezogen bin, 13 Semester an. Kennt ihr den Film?
Nein. Das ist
ein deutscher Film, 13 Semester?
Nee, ich kenne den nicht.
Das ist ein toller Film, ne?
Studiedauer.
Ja, genau. Es geht tatsächlich halt um einen Jungen, der quasi Abi gemacht hat, dann in die Großstadt zieht oder in eine größere Stadt zieht und da anfängt zu studieren und dann kommt das ganze Leben und vieles weitere und seine Studienzeit wird immer länger und länger.
Von 2009.
Ich glaube, ich bin aktuell im 13. Semester.
Wer spielt damit?
Max Riemelt.
Max Riemelt, ja, genau. Das spielt die Hauptrolle.
13 Semester, Der frühe Vogel kann mich mal, ist der Zweititel.
Bester Zweititel aller Zeiten.
Ja. ja, nee, deswegen, das wird passieren. Jetzt haben wir es angekündigt und die Übung wird, ja.
Ja.
Aber es wird sich, ich glaube, so vom Content und so, wir machen schon unser Ding weiter.
Wir machen schon unser Ding so.
Ja. Ja, genau.
Genau wie die Wochenstarts, das Ding einfach so weiterrocken.
Starts der Woche.
Da ging auch was zu Ende, ne?
Da ging auch was zu Ende, nämlich Downton Abbey, das große Finale. Das ist der finale Film von der Serie und der Filmtrilogie, die danach gekommen ist. Also es geht um diese Aristokratenfamilie.
Oh, wie heißt das Wort Aristokrat?
Ja, die Crawleys, die ein Anwesen besitzen, nämlich Downton Abbey. Und in diesem Finale wird es nochmal skandalös, denn Mary.
Hier steht auch Downtown Abbey.
Downtown. Oh ja, Downtown. Downtown Abbey. Downtown Abbey. Es geht darum, dass Mary, sie macht eine Scheidung durch und das sorgt für einen riesigen Skandal, weil das geht ja gar nicht, dass sich so eine Adelige scheiden lässt. Und deshalb.
Adelige.
Und deshalb ist diese Familie ein bisschen in Verruf geraten und es geht darum, wieder den Ruf herzustellen und außerdem sorgt ein finanzieller Betrug für Existenzängste. Können die sich überhaupt noch Downton Abbey leisten? Das ist die große Frage. Und ich habe das so ein bisschen aufbauschen erzählen. Eigentlich passiert in diesem Film mal wieder nichts. Und das ist so das Ding auch an Downton Abbey. Es passiert eigentlich nichts. Man guckt es wirklich so für den Vibe. Und ich finde, das macht dieser Film auch wieder 1:1 zu 100%.
Aber macht das deswegen den Film so seriengerecht gut? So
ich habe die Serie nie gesehen.
Oh, krass.
Ich habe nur die Filme gesehen, beziehungsweise ich habe den zweiten übersprungen. Ich habe jetzt auch nur den ersten.
Was ist das? Das ist auch so typisch Lenny, ey.
aber ganz ehrlich, ich finde, du kannst auch wirklich in den dritten Film reinstarten und du fühlst es trotzdem zu 100%. Okay. Es ist auch wirklich, also ich glaube, für Serienfans, meine Freundin war mit mir da drin und die ist Serien-Ultra und sie war komplett begeistert. Ich auch, weil auch alle wieder aus der Serie mitspielen. Michelle Dockery und auch hier Paul Giamatti spielt ebenfalls auch in dem
den
Film.
Den liebe ich wiederum.
Also es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Es ist halt so, man muss es, glaube ich, ein bisschen hinnehmen, weil ich finde, das ist so auch ein bisschen so Propaganda für diese ganze
Aristokratie. Fürs Königshaus?
Fürs Königshaus so ein bisschen, weil natürlich gibt es da auch so Bedienstete, und die sind alle so glücklich, die freuen sich so, dass sie da arbeiten können und die leben auch so ein bisschen für den Gossip da und so war es 100% in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht und man muss auch sagen, hier der Schöpfer und Drehbuchautor davon, der ist selber adelig, der heißt nämlich Julian Alexander Kitchener Fellows, Baron Fellows of West Stafford. Ich finde ihn trotzdem sehr schön. Vor allem, weil das auch noch so dieser Film so eine richtige Hommage an Maggie Smith ist, in Downton Abbey mitgespielt hat und dann verstorben ist. Aber sie ist auch in der Serie schon vorher verstorben. Also sie kriegt jetzt nicht irgendwie noch so einen krassen Cameo. Aber es ist so eine sehr schöne Verneigung vor ihr. Und ich finde, man kann sich das auf jeden Fall anschauen. Sehr schön einfach.
Jetzt kann man quasi komplett die Serie und alle Filme gucken und sie abgeschlossen.
Ja, genau.
Sollen nicht noch mal mehr kommen? Wird da nicht schon wieder gemunkelt?
Ja, das ist dann Downtown Abbey.
Das ist dann die moderne Version einfach.
Ja.
Aber habt ihr die Serie gesehen?
Nee, gar nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Also, ihr habt wahrscheinlich auch kein Interesse, oder?
Es hält sich in Grenzen.
Es ist auch relativ viel jetzt.
Es ist sehr viel, ja.
Das Problem ist, es gibt so viel anderes, was ich halt auf meiner Platte habe, was ich noch unbedingt sehen möchte. Und das ist nicht mit dabei.
Aber ich finde, dieses Schloss ist so, ich war so, ach, das sieht so schön aus. Es ist halt wirklich so, glaube ich, diese Serie lebt wirklich sehr viel durch die Vibes und dominiert nicht so durch den Inhalt.
Ja, ich glaube, was mich auch mehr interessieren würde, wäre Gen V. Da starte ich mich auf die zweite Staffel. Ich habe leider die allererste Staffel immer noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Das Ding ist, ich sag das immer wieder, aber ich mag es nicht so, Serie neu anzufangen, zu wissen, boah, jetzt muss man einfach ein Jahr oder zwei warten, bis eine neue Staffel kommt. Mhm. Weil wir das eh schon so oft machen bei, keine Ahnung, House of Dragon, Rings of Power.
Ja. Und du freust dich ja schon sehr auf The Witcher Staffel 4 mit Liam Hemsworth, ne?
Ja, ich habe den Teaser gesehen.
Ich finde, er sieht gar nicht. Ich finde, Liam Hemsworth sah gar nicht so schlecht
aus. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Aber ich fand, der Teaser sah halt schon wieder so. Das sah genauso aus. Das wird genauso weitergehen wie in den ersten drei Staffeln.
Nur halt jetzt mit einem anderen Schauspieler.
Ja, das wird halt die Bewährungsprobe für Liam Hemsworth sein. Weil Henry Cavill das einzige Gute war noch an der Serie.
Ja,
nicht das einzige Gute, es kam ein paar andere Sachen, aber Es ist für mich Fantasy-Trash, aber ich freue mich jetzt trotzdem auf die vierte Staffel, weil in den Büchern geht das jetzt in so ein Gebiet rein,
was cool sein könnte.
Was mit das Beste war, was ich von Witcher gelesen habe.
Hm. Ja. Und Sapkowski ist so schon nicht immer der beste Autor, wie ich finde.
Ja.
Ich finde die Witcher-Bücher teilweise wirklich grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sein. Aber naja,
Gen V.
Staffel
2 startet.
Ja, es ist halt dieses The Boys Spin-off über die Superhero Academy Got You.
Ja, das Boys Spin-off,
ja. Ja, ich bin mal gespannt, weil.
Habt ihr die erste gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Aber
haben wir das nicht gerade besprochen?
Nee, ich habe nur gesagt, ich habe die erste nicht gesehen.
Dann haben wir gesagt, wir auch nicht.
Wir haben es einfach eingereicht.
Du hast einfach nicht zugehört, Jonas.
Ja, das ist okay. Ja, ich habe aber schon, auch über die erste Staffel habe ich ja auch schon wieder so sehr viel Gutes gehört. Und ich habe auch die The Boys Staffel 4 auch immer noch nicht nachgeholt, weil ich da auch so sehr viel durch mich das Jahr gehört habe. Ich bin froh, dass sie endlich mal den Deckel drauf machen jetzt bald, weil ich finde, so langsam hat es sich auserzählt.
Definitiv.
Ja.
Was ist denn Black Rabbit?
Black Rabbit ist eine Serie auf Netflix mit Jude Law und Jason Bateman. Ich finde es allein dieser Cast spricht mich eigentlich schon sehr an. Es geht um einen aufsteigenden Stern der Gastroszene, der gespielt wird von Jude Law. Und der begibt sich in die kriminelle Unterwelt New Yorks, als sein chaotischer Bruder mit einem Kredithai auf den Fersen in die Stadt zurückkehrt. Das ist die Inhaltsangabe von Netflix.
Chaotischer Bruder dann Jason Bateman?
Ja.
Das ist ja lustig, das klingt ein bisschen wie
Arrested Development.
Nee, oder halt Jason Bateman wird ja auch in wie heißt die denn? Ich vergesse immer, wie die heißt. Die Netflix-Serie.
Ozark.
Ja, das ist ja auch ähnlich. Ja.
Vielleicht ist es einfach so das Prequel dazu. Ich finde es auch immer so sehr lustig, wenn so britische und amerikanische Schauspieler in so Geschwister spielen. Ich finde es immer so, okay, gut, wie machen die das? Aber ich finde auch Jude Law und Jason Bateman sehen sich nicht so ähnlich, aber okay, ich bin gespannt.
Ja.
Mal schauen. Aber ich habe noch was mitgebracht.
Tiger.
Die Raubkatze.
Der Tiger, aber ich habe den gar nicht gesehen. Aber es ist ein deutscher Film, über den wir sprechen müssen, weil er diese Woche in den Kinos startet.
Wir müssen nicht sprechen darüber. Aber ich habe ihn gesehen und ich würde gerne drüber sprechen.
Dann schieß los.
Let's go.
Rawr. Ja, genau. Das ist der erste deutsche Amazon. Das war ein Tiger.
Ja.
Der Tiger ist der erste deutsche Amazon Original Film. Regie hat Dennis Gansel geführt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ihr kennt aber bestimmt seine Filme. Der hat zum Beispiel Napola, Elite für den Führer gemacht. Er hat Die Welle inszeniert.
Oh ja.
Er hat die beiden Jim Knopf-Filme inszeniert. Er hat einen Film gemacht, den ich auch sehr gut fand, Die vierte Macht.
Weißt du, was er macht? Er dreht Filme, deren Titel, bei denen du denkst, es geht um was anderes.
Ja.
Weil Der Tiger geht nicht um eine Raubkatze, Die Welle geht nicht um das Meer und Napola dreht sich nicht um die Stadt Napoli.
Ja, um Jim Knopf gibt es keinen Knopf.
Ja.
Okay, ich hab jetzt noch zwei Filme, die er auch gemacht hat. Wobei, Mechanic Resurrection mit Jason Statham.
Ja.
Oh. Da geht's ja.
Es geht schon.
Da geht's um Mechaniker, ich habe die nicht gesehen.
Aber da geht's um eine Wiederbelebung.
Ja. Ne? Aber dann hat er noch einen Film gemacht und der heißt Mädchen, Mädchen.
Ah ja.
Da geht's um Mädchen.
Das Original?
Das Original.
Okay.
Ja. Genau, das hat er alles gemacht.
Und egal, der Tiger, ja.
Das macht er, der Tiger, genau. Und der Tiger spielt im Zweiten Weltkrieg. Es geht natürlich um den bekannten Tigerpanzer der deutschen Wehrmacht. Und diese Geschichte, die in der Tiger erzählt wird, hat mich so ein bisschen an Apocalypse Now erinnert, weil das spielt an der Ostfront 1943 und eine Tigermannschaft bekommt den Geheimauftrag, mit dem Tiger einen Oberst von Hardenburg im Niemandsland quasi so zwischen den Frontlinien zu finden und zurückzubringen.
Das klingt sehr nach Apocalypse Now.
Ja, genau. Das Erste, was ich halt so ein bisschen lustig dran fand, die Geheimmission, die mit einem riesigen Panzer bestritten wird.
Ja.
Ja, genau. Und ich habe den vor ein paar Wochen schon gesehen. Ich habe zum Glück einen Screener bekommen. Ich muss sagen, ich finde, der hat sehr viel gut gemacht. Ich fand die Schauspieler top. Ich fand diese Crew, die in dem Tiger drin ist, diese Figuren waren sehr nahbar. Ich fand auch die Inszenierung so nett. Du hast ja sehr wenig Platz in diesem Tiger. Und das haben die auch gut rüberbekommen, so dieses klaustrophobische Gefühl. Das wurde sehr gut transportiert. Ich finde, der Film hat da aber am Anfang schon so eine. Ich hatte am Anfang schon so eine Vermutung, wo das hingeht. Und ich habe einfach so gehofft, bitte, bitte, bitte macht das nicht. Weil am Anfang gibt es so eine Szene und dann war mir so: Hä? Ist das gerade passiert? Oder wird das gerade irgendwie so erzählt. Ich will das jetzt nicht spoilern. Ich kann das euch nachher erzählen. Ja. Aber diese Auflösung des Films hat den ganzen Film für mich ein bisschen kaputt gemacht. Ja.
Jetzt habe ich ja schon weniger Bock, den Film zu gucken.
Ja, das Ding ist aber so, die Inszenierung ist schon ziemlich cool. Und dann für so eine deutsche Produktion sieht das echt gut aus. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur mir so geht, aber mich hat halt das Ende aufgeregt. Weil zwischendrin hat das dann so den Anschein gemacht, dass da so eine okkulte Geschichte erzählt wird. Weil dann plötzlich kommen übers Radio so lateinische Verse.
Auch alles nach Apocalypse Now.
Genau, oder sie finden dann in einem Panzer, in einem zerstörten, da sind dann Skelette drin. Mhm. Also die haben den halt gerade frisch zerstört. Und dann meinen die Leute drin können nicht so schnell verbrennen. Und dann dachte ich mir, Alter, das ist jetzt so eine geile, okkulte Geschichte.
Mhm, voll geil. Operation Overlord.
Ja, sowas, genau. Oder so, kennt ihr noch diesen einen, diese eine Love, Death and Robots-Folge mit diesen Sowjetsoldaten, die gegen so Monster kämpfen und sowas. Sowas habe ich mir dann vorgestellt.
Ja.
Aber was? Überhaupt gar nicht.
Okay.
Ja. Schade. Und es gibt also so ein paar Szenen, die gehen mit dem Panzer einmal unter Wasser und das wirkte so. Ging das?
Das ist ja nur gute Werbung für
den. Ja. Aber auch so ein bisschen gegoogelt, da kam man auch Panzer vor, die gab es eigentlich zu der Zeit noch gar nicht und so.
Naja.
Aber es ist ja auch ein Film, ist ja auch keine Doku.
Ja, das stimmt. Es ist nicht aka Charlie Sheen.
Der Tigerpanzer konnte nicht für das Unterwasserfahren konzipiert oder eingesetzt werden.
Ja, damals. Genau sowas. Und dann, ich habe mal immer gesagt, ich kenne mich mit Panzern irgendwie besser aus mit Autos.
In Versuchen
so sehr viel so Zweite Weltkriegspanzer fand ich so interessant. Und der Tigerpanzer, der hatte irgendwie so die Probleme, dass der eher so technische Fehler hatte und dass der halt ne, so auf dem Schlachtfeld war der fast unbesiegbar. Mhm. Aber die hatten dann halt am Ende immer so technische Probleme und ganz am Ende des Krieges auch kein Benzin mehr und deshalb mussten die den ganz oft stehen lassen.
Okay. Oh. Schade.
Ja.
Na gut, lassen wir diesen Podcast mal nicht stehen und führen ihn zu einem Ende.
Na, wobei, ich habe hier gerade gelesen, dass unter Wasser in Versuchen konnte eine Einsatzzeit von bis zu 2,5 Stunden unter Wasser erlangt werden.
Okay.
Nach 495 produzierten Fahrzeugen wurde dieses komplizierte System nicht mehr eingebaut.
Das ist noch Qualität, Leute. So.
Du hast gesagt.
Das hast du gesagt.
Ich liebe es, wenn Leute irgendwas sagen, einfach danach zu sagen, du hast es gesagt.
Damit ich verunsichert bin, ob ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe. Bevor ich mich weiter reinreite, mache ich jetzt hier an der Stelle einfach mal einen Deckel drauf und ich sage adieu.
Du hast gesagt.
Ja, ich habe es gesagt, wirklich. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart.
Mich gefreut.
Mich auch.
Ja.
Gerne wieder. Wiederholungsbedarf.
Cinema Strikes Döner.
Genau.
Ich fand es auch schön.
Cinema Strikes Börek. Oh. Das ist eigentlich der richtige Titel.
Simits Back. Cinema Simits Back.
Yes.
Dankeschön, Leute. Tschüss.
Adieu.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt Paul Gerkens. Grafik und Design David van Steppold. Technische Umsetzung Patrick Hochnadel. Setbau und Design Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer Patrick Roach.
Die Funk Podcast Empfehlung. Hier feiere ich mit meiner Familie gerade Norus. Ich glaube, Norus ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Machen wir danach Hafels?
Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich unser Wohnzimmer in Germersheim verlasse und rausgehe, dann bin ich, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, Alman Aida. So nennen mich die Leute.
Ach echt? Wieso?
Ja, weil ich so korrekt bin und so.
Ja, weil ich hab das Gefühl. Ich bin eben sehr deutsch. Also ist auch wenig überraschend. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, dass ich meine iranische Identität quasi an der Haustür ablege, war immer total normal für mich. Meine Mutter hat mir das mein ganzes Leben so vorgelebt.
Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache.
Bis bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ausgebrochen ist. Danach war meine Mama wie ausgewechselt. Wie sich das alles auf uns ausgewirkt hat und wie der Krieg in Iran im Juni auch nochmal alles umgeworfen hat, das hört ihr in Azizam, die Revolution meiner Mama. Ein Podcast vom SWR und von Funk, produziert von ACB Stories. Ab dem 2. September überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.